Kollegen, die sich gegen Corona geäußert haben, die haben ja richtig Theater gekriegt, teilweise bis Entzug der Approbation.
Du hast dich impfen lassen, obwohl du skeptisch warst?
Ja, wir mussten ja, hätte man nicht arbeiten dürfen. Es hieß immer nur impfen, impfen, impfen. Und jetzt mittlerweile sieht man ja auch, was das für Konsequenzen hatte.
Dr. Thomas Kraft ist Schulmediziner seit 35 Jahren, aber hat in den letzten Jahren den Bereich der alternativen Medizin zusätzlich für sich entdeckt. Ich habe mit Thomas offen darüber gesprochen, was bei den Ärzten in der Corona-Zeit gelaufen ist.
Keiner wollte in die rechte Ecke geschoben werden.
Was da falsch gelaufen ist.
Es wurde ja auch nicht gesagt, er ist mit Covid gestorben oder an Covid.
Lieblingsbild, alleine auf dem Fahrrad, aber ohne Helm.
Ja, ohne Helm, aber mit Maske.
Was man eigentlich hätte tun sollen, wie man sich als Mensch gut ernährt, wie man ein gesundes Leben führt.
Der Mensch ist ja ausgerichtet eigentlich auf ein Lebensalter von 120.
Was man gegen dieses Long-Covid tun kann, wofür es eigentlich kein Heilverfahren gibt.
Also ich war ja am Anfang selber völlig erschlagen, was für Ergebnisse man damit kriegt.
Zweifellos hat die Schulmedizin ihre Probleme, hat die Alternativmedizin ihre Probleme und ich versuche mit euch gemeinsam heute rauszufinden, wo denn der goldene Mittelweg ist. Viel Spaß mit diesem ungeskripteten Podcast mit Dr. Thomas Kraft. Du hast gerade gesagt, du bist durchbefördert. Was heißt das denn?
Ja, ich bin kurz vorm Rentenalter. Also mir kann nicht groß mehr was passieren. Also ich bin nicht wie die jungen Kollegen, die noch ihren Facharzt machen müssen, ihre Oberarztstelle haben wollen, ihre Praxis eröffnen. Sondern bei mir ist das eigentlich alles, habe ich das hinter mir.
Okay, du hast gerade gesagt, zu Corona muss man ja richtig aufpassen, was man sagt.
Ja.
Was meinst du damit?
Naja, es sind ja einige Kollegen, die sich gegen Corona geäußert haben, insbesondere gegen die Impfung, die haben ja richtig Theater gekriegt.
Was heißt
also,
das?
Die haben sich teilweise bis Entzug der Approbation.
Ist das passiert oder ist es angedroht worden?
Nein, das ist passiert.
Was haben die gesagt, was dazu geführt hat?
Ja, das waren sogenannte Corona-Leugner, die gesagt haben, die Impfung bringt nichts oder die Impfung ist gefährlich und der Virus ist nicht so gefährlich, wie er dargestellt wird. Und ja, die haben nichts zu lachen gehabt. Hausdurchsuchungen und also das ist richtig einiges passiert, ja.
Wie hast du dazu gestanden oder stehst du dazu?
Also grundsätzlich wehre ich mich dagegen, wenn irgendein Druck ausgeübt wird oder wenn eine Impfpflicht verlangt wird oder eine Impfpflicht angeordnet wird. Ich denke, jeder soll das selbst für sich entscheiden. Wichtig ist Aufklärung. Also die Leute sollen gut und vernünftig aufgeklärt werden und dann können sie selber entscheiden. Will ich mich impfen lassen, ja oder nein?
Als damals Corona angefangen hat sozusagen, da gab es in meinem Freundeskreis relativ viele Ärzte, inklusive Familie auch nochmal ganz
Bruder.
Viele Ärzte. Bruderarzt, Bruder, ja. Schwesterarzt, Vater war auch Arzt.
Ja.
Ich bin der Einzige aus der Familie, der nicht, und mein Cousin ist auch noch Arzt, also relativ viele Mediziner.
Mhm.
Und damals für mich in der Corona-Phase war das so, dass die Impfung kam und ich habe dazu noch ein allergisches Asthma. Das heißt, ich hatte das Recht, relativ früh mich impfen zu lassen mit den ganzen Alten sozusagen. Und damals, meine Ärztefreunde haben alle versucht, sich so schnell wie möglich mit dem quote-unquote guten Scheiß, nämlich BioNTech, impfen zu lassen. Dann habe ich das auch gemacht und mittlerweile weiß man ja, damals, als ich mich habe impfen lassen, ich hatte das Gefühl oder das wurde mir suggeriert, nicht nur mir, sondern das war die Botschaft, du bekommst kein Corona mehr. Eine Impfung und dann bist du raus. Du kannst keinen mehr anstecken, du kannst wieder über Grenzen fliegen. Ich konnte damals nach Südafrika fliegen. Bestes Ding. Heute wissen wir, dass ja viel davon einfach nicht stimmt.
Genau.
Und wenn du jetzt sagst, dass Kollegen die Approbation verloren haben, dann scheint mir das, also das wird wohl so sein. Aber wie hast du das denn damals erlebt? Hast du dich damals auch in erster Reihe impfen lassen oder warst du kritisch? Wie hast du dich aufgestellt?
Also ich war sehr kritisch, weil mich von vornherein gestört hat. Normalerweise ist es so, dass ein Impfstoff braucht ja jahrelang, ehe der zugelassen wird. Man muss Wechselwirkungen, Nebenwirkungen, wie gut wirkt die Impfung überhaupt? Ja, insbesondere auch Wechselwirkung mit irgendwelchen Medikamenten, die man nimmt und so weiter. Das ist ja alles nicht untersucht worden, sondern da war ja ruckzuck innerhalb vom halben Jahr oder dreiviertel Jahr war ein Impfstoff da. Und jetzt mittlerweile sieht man ja auch, was das für Konsequenzen hatte. Und deswegen war ich der Impfung gegenüber sehr, sehr skeptisch.
Du warst skeptisch, weil du gesagt hast, okay, wir wissen noch nicht genug, um zu sagen, genau. Wir müssten die empfehlen.
Genau.
Hast du dich selbst impfen lassen?
Ja.
Du hast dich impfen lassen, obwohl du skeptisch warst.
Ja, wir mussten ja. Das ist ja genau der Punkt. Wir mussten im Medizinbereich, also ich habe teilweise als oder arbeite teilweise als Honorararzt in unterschiedlichen Kliniken und da war es Pflicht, sonst hätte man nicht arbeiten dürfen.
Honorararzt heißt, du wirst eingesetzt, wenn die Personalmangel haben, genau. Und du bist so quasi so ein Libero, könnte man sagen.
Ja, genau.
Ein ärztlicher
also,
Libero.
Ja, also für Nachtdienste, Wochenenddienste, wenn da Mangel ist, dann wird man da angefordert.
Und dann warst du selbst kritisch, das heißt, du hattest damals keine Praxis oder ähnliches, sondern warst mal hier in einem Krankenhaus, warst da im Krankenhaus, also du hattest keinen festen Patientenstamm.
Nee, beides. Also okay. Ich war ja drei Jahre auf Mallorca auch, hatte da eine Praxis und von da aus, und da war ich auch auf Mallorca, als das anfing mit Corona. Und von da aus bin ich immer halt auch nach Deutschland geflogen, habe in unterschiedlichen Kliniken gearbeitet und dann wieder zurück in der Praxis. Und als Corona dann anfing, musste ich leider zumachen, die Praxis, weil die Insel tot war für eine bestimmte Zeit.
Das heißt, du warst einer dieser Ärzte, wo man in der Mallorca-Zeitung gelesen hat, deutscher Arzt da. Und dann kamen die deutschen Patienten zu dir, waren froh, Deutsch zu sprechen.
Genau.
Und du hast sie dann, ich sag mal, normal versorgt, was, ich sag mal, so Reisekrankheiten. Ne? Die kommen nach Mallorca, haben Urlaub und sind dann irgendwie krank.
Übelkeit, Sonnenbrand. Kater. Insektenstiche, Kater, genau.
Ja, okay, verstanden. Und dann hast du die zumachen müssen, sagst du, weil es halt keine Urlauber gab. Mallorca war ja während Corona oder Spanien insgesamt, die hatten ja einen sehr, sehr harten Lockdown, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Und danach bist du dann zurück nach Deutschland, um deiner Honorartätigkeit weiter zu frönen, das ist ein schlechtes Wort, aber nachzugehen.
Genau, und habe aber gleichzeitig dann auch das Zentrum für Integrative Orthomolekulare Medizin hier in Köln aufgemacht.
Du hast das Zentrum für, das muss ich versuchen auszusprechen, Orthomolekulare Medizin, aber das, du hast davor steht noch ein Wort.
Integrativ. Integrativ heißt eigentlich Kombination mehrerer Therapieformen, Schulmedizin, alternative Medizin.
Okay. Eigentlich wollte ich mit der Frage öffnen, jetzt sind wir schon so reingekommen. Vielleicht machen wir, bevor wir durchgehen, was ist eigentlich Orthomolekulare Medizin. Gehen der Frage nach, warum werden Menschen krank?
Das hat mehrere Gründe. Also zum einen denke ich mal, weil die Menschen eigentlich viel zu wenig auf ihre Gesundheit achten. Der Körper ist ja von der Natur aus eigentlich gut ausgestattet, mit Immunsystem, mit Entgiftungsmöglichkeiten. Aber keiner interessiert sich richtig dafür. Wir merken das jetzt auch bei uns mit der Entgiftungstherapie. Es kommen ungefähr 80% Frauen, weil Frauen viel mehr auf die Gesundheit achten. Die Männer stehen morgens auf, gucken in den Spiegel, sagen, oh ja, da ist er.
Ich bin der Geilste.
Ja, natürlich. Und alles ist gut. Und die warten halt eigentlich viel zu lange, bevor die dann wirklich mal was tun.
Aber was heißt denn auf die Gesundheit achten? Da gibt's ja, ich kann Sport machen, ich kann schlafen, ich kann irgendwelche Präparate präventiv einnehmen.
Genau.
Und manche machen nur das eine. Also ich könnte mir vorstellen, es gibt durchaus viele Menschen, die weder Sport treiben noch gesund essen, aber dann ganz viele Vitaminpräparate in sich reinfahren, in der Hoffnung, dass es besser wird.
Die Kombination macht's.
Die Kombination macht's.
Also Bewegung ist wichtig, Schlaf ist ganz wichtig, weil man weiß mittlerweile, dass gerade im Schlaf das Gehirn regeneriert, dass Demenz häufig eine Folge von schlechtem Schlaf ist. Also wenn man nicht tief genug schläft, weil das Gehirn nicht richtig entgiften kann. Und also wie gesagt, diese Sachen in Kombination, auf die sollte man achten. Und es ist ja auch immer, die Menge macht das Gift. Also Alkohol ist ja ein Zellgift. Aber wenn ich abends ein Glas Wein trinke, ist das machbar? Also da muss ich kein schlechtes Gewissen haben. Wenn ich jeden Abend 5 Flaschen Bier trinke und 3 Schnäpse, dann schade ich natürlich meiner Gesundheit.
Es gab ja mal oder gibt diesen Mythos, ein Glas Rotwein am Tag ist positiv für die Gesundheit.
Genau, weil da auch sekundäre Pflanzenstoffe drin sind, die der Körper gut brauchen kann und die gesundheitsförderlich sind.
Und das ist nach wie vor so, weil ich dachte, das wäre widerlegt.
Nein, nein, das ist nach wie vor.
Das heißt, man kann guten Gewissens ein Glas Rotwein trinken, sagst du, und man wird dadurch gesünder.
Ja, Rotwein.
Rotwein.
Ja.
Genau. Bier geht nicht, man kann nicht die Alkoholmenge substituieren.
Nein, Schnaps auch nicht gut und Weißwein auch nicht. Also sollte Rotwein sein, wenn.
Also in Spanien würde man da ein paar Orangen reinschmeißen und ein paar Eiswürfel und dann wird eine Sangria raus. Also im Zweifel ist der...
Auch noch Vitamin C mit drin.
Das wäre aus deiner Sicht...
Falls die Orange noch welche hat.
Du sagst, falls die Orange noch welche hat. Was meinst du damit?
Ja, es ist ja bekannt, dass unsere Nahrungsmittel, also früher sagte man ja Lebensmittel, heute sage ich eigentlich lieber immer Nahrungsmittel, weil viel Leben ist in den Sachen eigentlich nicht mehr drin. Also das, was industriell so angeboten wird oder in den Geschäften angeboten wird, gibt es auch Untersuchungen darüber, die Vitamine, Nährstoffe, die in Äpfeln, Orangen etc. im Gemüse sind, sind ungefähr noch 20% von dem, was früher mal drin war.
20%, also 80% weniger Nährstoffe. Ja. Wenn du Nährstoff sagst, was meinst du damit?
Vitamine, Mineralien, also Vitamin C zum Beispiel oder Mineralstoffe, Magnesium. Und davon ist erheblich weniger, auch durch die Böden, weil die Böden natürlich ausgebeutet werden, die können sich nicht mehr richtig regenerieren. Dadurch, und die Pflanzen nehmen ja über die Böden die Nährstoffe auf. Und das ist leider nicht mehr so, wie es früher mal war.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, es gibt Makronährstoffe, sondern Proteine, Fette, Kohlenhydrate. Genau. Und es gibt Mikronährstoffe, das ist
Vitamine,
irgendwelche, was auch immer das alles
ist. Irgendwelche, Spurenelemente. Ja. Genau.
Okay. Und wenn ich aber heute eine Orange esse, hat die tendenziell sogar mehr Kohlenhydrate vermutlich, als weil mehr Zucker drin ist, damit die süßer ist, als die früher hatte. Also die hat mehr Makronährstoffe im Regelfall, als die früher hatte, aber weniger Mikronährstoffe.
Genau. Also die Ernährung ist ja heute ausgerichtet auf satt werden. Also die Makronährstoffe, da achtet man schon drauf, also man soll ja ungefähr 50% Kohlenhydrate, 30% Protein, 20% Fett. So ist die Nahrung auch mehr oder weniger aufgeteilt, wenn man jetzt normal Mischkost isst und jetzt nicht jeden Tag nur ein Steak oder, dann hat man also eine relativ normale Makronährstoffaufnahme. Aber das Problem liegt bei den Mikronährstoffen und bei den Spurenelementen.
Was sind Spurenelemente?
Brom, Cadmium, also diese, alles, was nicht als Mineralstoff gilt und nicht Vitamin ist.
Okay, also es gibt Mikronährstoffe, die, ich sag mal, verrückte Namen haben, irgendwelche Chemikalien, sage ich jetzt mal. Und da sagt man zu den einen Vitaminen, zu den anderen Spurenelemente und zu den anderen Mineralstoffe, richtig?
Ja.
So. Was ist der Unterschied zwischen diesen drei Gruppen?
Das ist die Einteilung und die Art und Weise, wofür man die braucht, was sie im Körper dann letztendlich machen.
Okay. Und da sagst du, es gibt zu wenig Mikronährstoffe in der normalen Nahrung. Das heißt, die müsste man supplementieren.
Unbedingt. Also deswegen bin ich ja ein absoluter Verfechter davon, Nahrungsergänzung zu nehmen.
Wie viel und was?
Also man sollte sicherlich die wichtigsten Nahrungsergänzungen zu sich nehmen, also Vitamin D, dann die B-Vitamine, Vitamin C und Vitamin E, K und A und als Mineralstoffe auf jeden Fall Magnesium. Man kann noch Selen nehmen.
Man kann sicherlich eine ganze Menge nehmen, sozusagen.
Man kann eine ganze Menge nehmen. Aber wenn man da mit diesen Hauptvitaminen und Mineralstoffen arbeitet, dann tut man eigentlich schon sehr, sehr viel.
Aber ist das so, dass alle Menschen, also wenn du sagst, Lebensmittel wären Früchte, es gibt Nahrungsmittel, die kann man im Supermarkt kaufen, aber du sagst, unsere heutigen Nahrungsmittel sind eigentlich keine Lebensmittel mehr, weil die nicht mehr so richtig das Leben fördern oder
so kann man das so? Früher der Urmensch, der hat sich ja nur von Früchten draußen ernährt und ab und zu mal einen Mammut gejagt, bisschen Fleisch gegessen, das war ja völlig ausreichend.
Okay, und der hatte keinen Mangel?
Der hatte keinen Mangel, nein.
Okay. Und um den mir scheint das etwas sozusagen suspekt, wenn ich wenn ich in den Wald gehe. So, da zu versuchen zu überleben, ist schon extrem schwierig. So, und dabei der Urmensch hat das ja offensichtlich geschafft, sonst wären wir alle nicht hier, ne? Ja. Und das ist da, also es gibt auf einmal dann einen Mammut, dann gibt's ganz viel Mammutfleisch sozusagen, aber dass es eine damalige Gruppe so geschafft hat, alle Sachen richtig zu sich zu nehmen und dann damals keinen Mangel hatte, aber wir heute in einer Überversorgung von allem eigentlich einen Mangel haben, scheint mir irgendwie komisch.
Ja, ich denke mal, das liegt einfach in der Natur auch. Früher haben die Leute sich viel mehr bewegt. Mhm. Ne, auf der Jagd, die Leute sind gewandert, waren viel an der frischen Luft, waren viel in der Sonne, also Vitamin D-Produktion. Und heute, wir gehen ja alle einer Tätigkeit nach, wofür der Mensch eigentlich gar nicht gemacht ist. Auch wie wir jetzt hier sitzen. Ja, sitzende Tätigkeit ist ja eigentlich für Menschen gar nicht gedacht. So, eigentlich sollen wir uns bewegen, laufen. So, und dann entsteht natürlich ein entsprechender Bedarf oder entstanden Bedarf und entsprechend haben die sich dann ernährt. Instinktiv wussten die. Die Tiere wissen ja auch instinktiv, was sie brauchen und was sie essen können, was sie essen sollen und wovon sie besser die Finger lassen. Aber wir kriegen das halt alles in den Supermärkten gezeigt oder uns wird das hingelegt. Sieht lecker aus. Das ist ja auch ganz wichtig, dass es immer lecker aussieht. Und dann kaufen wir und essen. Und am Ende des Tages sind wir satt. Das ist ja das, was man letztendlich anstrebt. Wir sind satt und wenn man Glück hat, hat es auch noch geschmeckt. Und keiner achtet ja im Grunde darauf, ist das jetzt, was ich da zu mir nehme, gesund oder hat das ausreichend Nährstoff oder nicht?
Wahrscheinlich auf der Makro-Seite schon. Gerade Leute, die Sport machen, wissen ja, okay, ich brauche so und so viel Proteine, ich brauche das so.
Ja, genau.
Aber dieses Mikrothema ist ja ein Thema, ich verstehe, wie viel Proteine man braucht, ich verstehe, wie viel Kohlenhydrate man braucht, was, wenn ich jetzt abnehmen will, was ich mehr oder weniger. Aber so dieses Mikrothema ist für mich immer so ein Buch mit 7 Siegeln gewesen. So, das sollte man irgendwie machen, aber vielleicht auch nicht. Aber irgendwie sind auch die Präparate, die Supplemente, wie sagt man, Supplements auf
Nahrungsergänzungsmittel,
die wirken immer so wie Medizin, weil die kommen dann in der Kapsel und irgendwie ist in meiner Psyche drin, ja, wenn ich doch jetzt eine Kapsel nehme, nehme ich ja quasi Medizin und es ist besser, einen Apfel zu essen. Und da sagst du aber, wenn ich dich richtig verstehe, nee, also der Apfel ist gar kein richtiger Apfel mehr. Die Stoffe, die in der Kapsel sind, sind die Stoffe, die dem Apfel eigentlich fehlen.
Genau so.
Und genau so ist es. Aber die Stoffe, die in der Kapsel sind oder im Saft oder was auch immer, in dem Nahrungsergänzungsmittel, werden doch synthetisch hergestellt, quasi im Chemielabor.
Nicht unbedingt.
Okay. Also
teilweise auch zum Beispiel die Sango-Koralle. Das ist eine Koralle, daraus wird Pulver hergestellt, was sehr viel Calcium und Magnesium enthält und ungefähr 70 Spurenelemente. Das ist ein Naturprodukt, also das wird nicht chemisch hergestellt. Aber es gibt andere, Vitamin D zum Beispiel, kann man auch halt chemisch herstellen, klar.
Kann man chemisch herstellen und gibt es einen Unterschied zwischen einem synthetisch hergestellten Stoff wie jetzt Vitamin D oder einem synthetischen Vitamin D und einem natürlichen Vitamin D? Gibt es natürliches Vitamin D?
Also ich persönlich bin immer für die natürlichen Nährstoffe. Synthetisch hergestellte, weiß ich jetzt gar nicht, ob die genauso gut sind, aber also wir zum Beispiel haben nur natürliche Nahrungsergänzungsmittel.
Ihr habt nur natürliche. Erklär mir doch mal deinen Weg von der Schulmedizin. Bist du immer noch als Honorararzt tätig?
Ja.
So. Das machst du weiterhin und machst da Schulmedizin.
Genau.
So. Und dann hast du gesagt, okay, irgendwie will ich noch was anderes machen und mir reicht das nicht. Warum hast du dich für diesen integrativen, orthomolekularen Weg, hab ich gut gesagt, entschieden?
Also eigentlich durch eine Freundin. Also ich habe eine Beziehung gehabt mit einer jungen Dame, die sich sehr viel mit den Themen auseinandergesetzt hat, also Alternativmedizin, Säure-Basen-Haushalt. Und als wir uns kennengelernt haben, war ich noch der klassische Schulmediziner, ich weiß noch, wir haben da unendlich Diskussionen gehabt über Impfung, ja, nein, ist das gut, nicht gut, Antibiotikum, muss das sein, wann muss es sein, muss man es immer so schnell geben? Und dadurch habe ich irgendwie mal angefangen zu überlegen, ja, eigentlich gibt es ja auch noch andere Alternativen. Und sie hat zwei Töchter und beide Töchter super gesund, fitte Mädels. Die eine spielt mittlerweile in der Nationalmannschaft, Jugendnationalmannschaft Golf. Also, und die haben kein Antibiotikum gesehen in ihrem Leben. Und die haben auch keine Chemie bekommen.
In ihrem gesamten Leben nicht?
Bisher nicht, nein.
Was haben die denn bekommen, als sie krank geworden sind?
Die Mutter stand auf Sangokalzium und basische Bäder. Die hat ihre Kinder sofort in die Wanne gelegt mit basischem Salz, hat die da eine Stunde drin liegen lassen und danach, wenn die Fieber hatten, ins Bett, dann konnten die ordentlich schwitzen und dann sind die wieder gesund geworden. Und das Immunsystem hat sich entsprechend richtig gut aufgebaut.
Da würde, also ich meine, der Schulmediziner in dir, der das jetzt vor, keine Ahnung, 5 Jahren gehört hat, hätte doch gesagt, ja, das ist alles schön, dass du das machst, aber das ist Quatsch. Weil das ist nicht nachgewiesen und nicht nachweisbar, die Wirksamkeit.
Also die Entsäuerung und dass wir alle viel zu sauer essen und so, das war, ist schon klar. Das sieht der Schulmediziner auch. Aber ich fand es schon teilweise riskant, was sie gemacht hat, ehrlich gesagt. Weil die eine Tochter hat mal über 40 gefiebert und da war die völlig entspannt, die Mutter. Und ich jetzt als Schulmediziner hätte halt gedacht, na komm, jetzt über 40 und jetzt müssen wir mal langsam irgendwas geben. Aber sie hat es verweigert. Also ich wollte ihr was geben. Sie hat gesagt, nein. Und und das Kind war wieder gesund, 2 Tage später.
Jetzt ist die Frage, ist das sozusagen anekdotische Evidenz, wenn die Wahrscheinlichkeit jetzt 50-50 gewesen wäre, okay, das geht schief oder das geht nicht schief, jetzt ist da nicht schief gegangen. Das heißt ja nicht, dass wenn man das 100-mal gemacht hätte, dass es niemals schief geht.
Das ist richtig. Und deswegen, weil das war ja deine Frage vorhin, wie ich vom Schulmediziner in die andere Richtung, genau das habe ich mich auch gefragt und habe eben angefangen, mich auch mal um alternative Methoden zu kümmern und halt festgestellt, dass das doch nicht zufällig ist, sondern dass man da wirklich sehr, sehr viel mit bewirken kann und auch ganz besonders, und das ist eben jetzt auch mein Steckenpferd, die Prävention, also das an dem Voraus. Ja, die Kinder haben halt auch regelmäßig Sango bekommen, auch wenn sie nicht krank waren, die haben regelmäßig Vitamine bekommen. Gut, die Mutter hat auch auf die Ernährung sehr geachtet, immer im Bioladen eingekauft und so weiter, aber ich habe halt gesehen, wenn man vorher was macht, dann kann man wirklich viel bewirken.
Du hast gerade gesagt Sango. Was ist Sango?
Sango ist diese Koralle.
Das ist die Koralle, okay.
Okinawa aus Japan kommt die. Gibt's nur da. Gibt's leider auch nicht mehr sehr lange.
Okay.
Und ja, die ist halt unglaublich gesund.
Woran, also, ich glaube, es ist, was man sicher sagen kann, die meiste Schulmedizin, also Pharma, funktioniert. Also wenn du eine Aspirin nimmst und Kopfschmerzen hast, dann hast du nachher keine Kopfschmerzen mehr. Das ist sehr, sehr klar. Das macht auch Blutverdünnung. Da gibt es diverse Präparate, die seit 50 Jahren wirken. Ja, die haben Nebenwirkungen und ja, es gibt Incentivierung von Pharma und Patente und so. Alles richtig, aber es gibt auf jeden Fall wirksame Pharmapräparate.
Absolut, ja.
Und dann,
deswegen integrative Medizin.
Und dann gibt's auf jeden Fall, ich sag mal, Quatsch-alternative Medizin.
Ja.
Von Leuten, die, ich sag mal, keine Ahnung haben und es möglicherweise auch noch verschlimmbessern und sagen, hier, du musst, keine Ahnung, die Baumrinde gegen den Mond halten und dreimal dich im Kreis drehen und dann ist dein Krebs geheilt. Ist, ne? Ungefähr. Und dann gibt es in dazwischen alternative Medizin, die schulmedizinisch mehr oder weniger abgelehnt wird, weil die sagen, okay, wir können keine Wirksamkeit wissenschaftlich nachweisen, aber ganz viele Menschen folgen dem. Sie zum Beispiel Ortomol gibt es in jeder Apotheke.
Ja, aber da gibt es ja auch mehr und mehr wissenschaftliche Studien. Also gerade Vitamin D ist ja schon lange anerkannt für Säuglinge. Dass man das gibt zur Rachitis-Prophylaxe und zur Knochenbildung. Das ist ja anerkannt, auch schulmedizinisch.
Genau, aber wir haben jetzt quasi, also wenn wir hier auf der linken Seite haben wir die Schulmedizin, die nachweislich funktioniert. Auf der ganz rechten Seite haben wir Quatsch-alternative Medizin, sage ich jetzt mal, die, wenn man sie wirklich versuchen würde nachzuweisen, nicht funktioniert. Und dazwischen gibt es den Bereich alternative Medizin, die funktioniert. Und ich sag mal, auf der noch so, ich sag mal, halbgrauen Seite ist Vitamin D, oder es ist noch gar nicht grau, sondern es ist tatsächlich schulmedizinisch etabliert. Man gibt, wenn man zum schulmedizinischen Kinderarzt geht, dann kriegt man Vitamin D mit der Aufgabe, geben Sie das Ihrem Kind jeden Tag. Ein Tröpfchen, die ersten 2 Jahre, glaube ich.
Ja, genau. Und da geht es ziemlich los. Weil dann wird gesagt, dann reicht's. Das ist eben falsch. Man muss das weitergeben. Weil das haben auch Studien gezeigt, dass der Vitamin-D-Spiegel dann rapide abnimmt. Also die Säuglinge bis zu einem Jahr haben eigentlich einen sehr guten oder haben einen guten Vitamin-D-Spiegel. Und man sieht richtig, ab dem ersten Lebensjahr nimmt das ab. Weil die meisten Eltern geben ja erste Lebensjahr.
Okay.
Und dann geben es eben nicht mehr. Und dann kann man richtig sehen, wie die Vitamin-D-Spiegel abnehmen.
Wenn man zum Beispiel Testosteron supplementiert, dann weiß man, dass der Körper aufhört, Testosteron aufzubauen, wenn man das künstlich ersetzt. Ist das dann möglicherweise bei Vitamin auch so? Ja. Weil Vitamin D wird hier über Licht, über die Haut aufgenommen und normalerweise gebildet.
In der Haut gebildet.
In der Haut gebildet.
Durch Sonneneinstrahlung.
So. Der Körper, wenn ich jetzt aber Vitamin D zugebe, hört nicht auf, Vitamin D zu bilden.
Nein.
Okay.
Der bildet genauso. Aber früher die Naturvölker, die sind ja mit Lendenschurz und das war's. Die haben also sehr viel Haut der Sonne angeboten. Wir sind alle immer bekleidet. Ja. Wenn wir rausgehen, wenn wir nur das Gesicht und die Hände in die Sonne halten, könnten wir 24 Stunden in der Sonne stehen und es würde nicht reichen.
Okay. Das ist der Vitamin D-Case. Da wissen wir, weil wir bekleidet sind und weil wir halt in Räumen ohne Fenster jetzt gerade sitzen. Genau. Aber selbst mit Fenster würde Vitamin D durch Glas oder die Sonneneinstrahlung durch Glas reicht, würde vermutlich noch nicht mal ausreichen.
Das reduziert dann.
Ist reduziert. Okay. Das ist ein relativ klarer Case. Du hast dann verstanden, oder was heißt verstanden? Du hast für dich angenommen, okay, es muss mehr geben als Schulmedizin, was funktioniert, aber wie trennt man dann, oder hast du für dich getrennt, das, was funktioniert und das, was nicht funktioniert, weil so richtig Studien zu alternativen Heilprodukten, Vitamin D würde ich jetzt nicht als alternatives Heilprodukt bezeichnen, gibt es ja nicht, sondern man ist ja irgendwie darauf angewiesen, dass man irgendwem glaubt, was er erzählt.
Na, das ist nicht so. Es gibt auch für andere Sachen Studien, für Omega-3 Studien, für andere Vitamine gibt es Studien. Vitamin C ist ja auch bekannt, dass der Körper Vitamin C braucht. Also früher die Seeleute, die Skorbut bekommen haben.
Was ist Skorbut?
Vitamin C-Mangelkrankheit.
Okay.
Also gehen die Zellen kaputt. Und da kann man ja, oder das ist ja das Entscheidende. Es gibt ja manche, oder man sollte auf jeden Fall immer mal messen, auch zwischendurch. Jetzt nicht unbedingt Vitamin C, weil haben wir eh alle zu wenig, aber die anderen Vitamine, Vitamin B, Vitamin A, Vitamin K, Magnesium, kann man ja messen.
Mhm.
Also Magnesium war jetzt auch ein schlechtes Beispiel, weil Magnesium kann man eigentlich daran feststellen, dass man genug hat, einfach hochdosieren. Und wenn der Stuhl dünn wird, dann ein bisschen reduzieren, dann hat man die richtige Menge.
Wer und wie wird festgelegt, was die richtige Menge ist?
Die richtige Menge ist individuell. Also deswegen muss man messen.
Ich meinte die richtige Menge im Blut. Also man kann den Vitamin-C-Spiegel im Blut messen, korrekt? Und dann gibt es einige, die sagen, der muss, keine Ahnung, bei 50 sein. Und dann sagen andere, nee, der muss 100 sein. Hm. Und andere sagen wieder, 25 ist perfekt und darüber hinaus ist problematisch.
Das ist die große Diskussion, weil die Labornormwerte werden ja festgelegt über einen Querschnitt der untersuchten Leute. Und dann wird ein Mittelmaß gebildet. Das ist dann der Normwert.
So werden Labornormmaße genommen.
Ja. Genau. Also keine, auch in der Schulmedizin ist das so.
Das heißt.
Also wenn jetzt alle Leute viel zu fett essen, Und alle Leute haben viel zu viel Cholesterin. Und diese Leute werden alle untersucht. Dann ist trotzdem labortechnisch der Mittelwert dieser Leute der Normwert für Cholesterin.
Das ist ja verrückt. Ich versuche das gerade so zu vergleichen oder einen Vergleich zu finden. Und was mir spontan einfällt, ist in der Schule, wenn man eine Arbeit geschrieben hat, dann gab es halt einen Notendurchschnitt. Und dann ist halt, dann ist ja die Frage, habe ich eine 1 oder habe ich eine 4? Das sagt ja was, auch wenn ich eine 1 habe, dann bin ich gut in dem Fach. Aber wie man das dann im Labor scheinbar macht, ist, man guckt nur, wie ist der Durchschnitt. Und wenn der Durchschnitt, wenn ich, keine Ahnung, wenn der Durchschnitt in meiner Klasse ein Viererschnitt ist und ich habe eine 3, dann bin ich quasi der absolute Babbo.
Genau.
Und wenn ich aber das neutral messe, ich sage, okay, ich habe eine 3 in Englisch, dann wissen alle, ja, der spricht jetzt okay. Befriedigend, ja, nicht so wahnsinnig. Aber wenn ich dann sage, okay, es gibt den, der Normwert wäre quasi zwischen 4,5 und 3,2 und ich habe 3,0, dann bin ich der absolute Überbabbo.
Genau.
So, das heißt, wenn ich eine Bevölkerung habe, die insgesamt kränker oder ungesunder ist, vergleiche ich mich immer mit dem Schnitt der Bevölkerung und das ist eigentlich bescheuert, sagst du.
Ja.
So, wie findet man dann den richtigen Wert?
Ich denke mal, das ist empirisch möglich. Einfach schauen, wie ist die Stoffwechselsituation, wie, mit welchen Werten lebt der Mensch, in Anführungsstrichen gesund, wann geht es ihm gut, wann fühlt er sich fit. Also ich denke eher, dass das individuell zu sehen ist.
Aber, ja, verstehe ich. Aber
das ist, natürlich sind die Laborwerte, also ich will jetzt auch nicht die Labors oder die Blutentnahmen verteufeln, weil irgendein Maßstab muss man ja haben, an dem man sich orientiert. Aber wie gesagt, der Normwert wird eben so festgelegt. Und das sagt noch wirklich nichts darüber aus, ob ich, wenn ich einen niedrigeren Wert habe, dass es mir schlecht gehen muss oder wenn ich einen höheren Wert habe, dass es mir besser gehen muss. Das ist halt individuell. Deswegen habe ich jetzt mittlerweile auch bei mir so den Standard, ich behandle Patienten keine Laborwerte. Mich interessieren eigentlich die Laborwerte nicht, sondern mich interessiert in erster Linie mal der Patient, wie es ihm geht.
Und wenn ein Patient zu dir kommt, der sagt, okay, mir geht's, ich bin müde. So, dann wäre für müde oder für Müdigkeit gäbe es 2, 3 Stoffe, die dafür verantwortlich sein könnten. Und dann würde man in einem Bluttest gucken, wie ist denn dein Level für, keine Ahnung, ist das wie?
Nee, ich würde, also da würde ich sogar eher, oder so mache ich es auch, ich fange erstmal an und gebe den Supplement, also Nahrungsergänzung.
Okay.
Und dann gucke ich, was passiert? Geht es dem Patienten besser? Kommt er nach 3 Wochen wieder, sagt, ich bin immer noch müde, es hat nichts genutzt? Oder er kommt und sagt, ja, super, ich bin topfit jeden Morgen. Und dann irgendwann, wenn er dann sagt, ja, mir geht's gut, dann würde ich Laborwerte abnehmen und dann gucken, was quasi seine Normwerte sind.
Ah, das ist ja verrückt. Das heißt, du würdest...
Das ist nicht verrückt. Ja,
also der normale, was ist der normale, aber der Weg, wo ich jetzt denken würde, dass das funktioniert, ist jemand, der, also ich würde, egal, wenn ich jetzt ein Unternehmen kaufe, so würde ich immer gucken, okay, wie ist der Istwert? Ich will mal alle Istwerte haben. Dann gucke ich mir an, wie läuft das Unternehmen? Was machen die für Marketing? Wer ist da angestellt und so? Und dann würde ich sagen, okay, das sind die Maßnahmen. Und dann gucken wir mal eine Woche später, einen Monat später, 3 Monate später, haben diese Maßnahmen die Zahlen dahinter verändert? Jetzt ist natürlich ein Unternehmen nicht unbedingt ein Mensch, ne? Aber vielleicht schon ein bisschen.
Ah, nee. Menschen sind individuell. Das wird halt oft vergessen. Jeder Mensch ist ein Unikat. Außer jetzt eineiige Zwillinge.
Okay, ja. Die sind kein Unikat, aber lustigerweise sind die ja immer noch anders, ne? Obwohl die komplett genetisch gleich sind. Das heißt, du sagst, keine Ahnung, wie die Werte sind, aber für mich könnte ein Vitamin C, ein optimaler Vitamin C-Wert bei 50 sein und ich fühle mich damit gut. Hm. Und für dich könnte ein optimaler Vitamin C-Wert bei 100 sein und du fühlst dich damit gut.
Genau.
Aber sind wir wirklich so unterschiedlich? Weil wenn ich Proteine zuführe und du Proteine zuführst und wir trainieren, bauen wir Muskeln auf. So, das ist relativ. Und dann gibt's noch, ich sag mal, Testosteron, was da einen Einfluss drauf hat und noch vielleicht zwei, drei andere Sachen. Aber insgesamt ist relativ klar, das ist die Geschwindigkeit, mit der Muskeln wachsen können beispielsweise. Und das ist für dich das Gleiche wie für mich. Und es ist nicht, dass jetzt du mit Kohlenhydraten aufbaust.
Also manche bauen ja auch schneller Muskeln auf als andere. Egal wie viel Protein sie zu sich nehmen. Manche verstoffwechseln es gut, manche nicht so gut. Also deswegen, auch da gibt es ja Unterschiede. Klar, wir wissen, wenn wir Sport treiben, Protein zuführen, bauen wir Muskeln auf. Aber wie viel, also netto zur gesamten Muskelmasse, das ist unterschiedlich.
Okay. Wie findet man denn raus, wenn ich jetzt mein Leben lang beispielsweise eine, keine Ahnung, irgendeine Vitamin C-Mangel habe, so, dann würde ich das, ich denke, so ist das Leben. Also, keine Ahnung, nimm mir jetzt mal Müdigkeit. So, wenn ich immer so ein bisschen müde bin, so, dann denke ich, so bin ich halt. Und so ist halt das Leben. So, andere Menschen sind auch, auch möglicherweise müde. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, was das Normale ist, weil ich immer das mach gerne aus dein Telefon, es sei denn, es kommt noch ein wichtiger Anruf.
Okay,
so, wenn ich quasi von meiner Gefühlswelt ausgehe als Norm und ich habe immer ein, keine Ahnung, nimm jetzt mal das Müdigkeitsgefühl. So, das ist einfach so lebig und so bin ich und ich denke gar nicht, oh, ich bin müde als andere, weil ich weiß ja gar nicht, wie sich andere fühlen. Genau. Und dann komme ich jetzt zu dir und ich klage aber gar nicht über Müdigkeit, sondern ich klage darüber, keine Ahnung, dass ich ungern Sport treibe. So. Und dann wäre sozusagen, ja, dann würdest du Sport treiben oder keine Unlust therapieren mit Supplements. Aber das eigentliche Problem ist eine Müdigkeit, die dahinter steht, jetzt als Beispiel. Und dann würdest du, keine Ahnung, dann kriegt er irgendwas und hat dann mehr Lust, Sport zu treiben. Wirklich ein schlechtes Beispiel, aber wir bleiben mal in diesem Beispiel. Ja. Und dann sagt er, ist doch alles prima. Aber der ist auch müde, das weiß der aber nicht, das weißt du nicht. Und wie supplementierst du oder wie therapierst du ein Problem, was derjenige gar nicht weiß, was er hat?
Ja, wenn er kein Problem hat, dann kommt er ja nicht.
Ja, der denkt.
Ja, er denkt jetzt, er ist nicht müde, sondern er hat keine Lust zum Sport.
Genau.
Ja, gut, dann. Den würde ich untersuchen. Eine Anamnese ist immer ganz wichtig. Ganz viele Fragen stellen, täglicher Ablauf. So, und dann kann man ja über Fragen kommt man der Sache ja näher. Und irgendwann in der Anamnese wird man feststellen, ja, der hat keine Lust, Sport zu machen, weil er müde ist.
Okay, das würde man schon in der Anamnese rausfinden.
Ja, deswegen ist Anamnese ist das A und O. Also vorher fragen. Und das ist ja auch ein großes Problem der Schulmedizin. Die Schulmediziner haben ja alle keine Zeit mehr, leider. Nicht, weil sie nicht wollen. Die wollen auch viel mehr Zeit haben für die Patienten. Es geht einfach aus wirtschaftlichen Gründen nicht.
Okay. Dann kommt also jemand zu dir und sagt, pass auf, wie lange geht so ein Anamnesegespräch bei dir?
Stunde, anderthalb Stunden.
Eine Stunde?
Ja. Ja.
Wow. So, das heißt, du sitzt da eineinhalb Stunden mit einem Patienten und hörst dir an, wie läuft denn dein Leben? Das ist ja fast schon so psychotherapeutisch.
Nee.
Nee.
Nein. Aber klar, ist alles wichtig. Alles, was passiert ist, früher Unfälle, die passiert sind, kommen viele Menschen, die einfach nur chronische Schmerzen, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen. Und viele denken ja nicht an das, was früher mal war. Also ganz häufige Ursache ist zum Beispiel dieses Schleudertrauma, was nicht nur durch Unfälle passiert, sondern einfach, wenn die sind mal vom Wickeltisch gefallen, die sind mal aus der Babytrage gefallen.
Ja, nicht aus unserer Babytrage.
Natürlich gefallen. Nicht.
Okay.
Und da erinnert sich ja keiner mehr dran. Und plötzlich haben die dauernd Kopfschmerzen. So, und je mehr man dann fragt, umso mehr kriegt man natürlich raus, was da eventuell sein kann, was der Grund sein kann.
Das wäre ja eine Ursache, die der Patient selbst niemals kennen würde, weil der ist vom Wickeltisch gefallen. Das weiß keiner. So, und wie findest du das?
Ja, Natürlich, also wenn, dann ist oft so, dass die das von ihren Eltern wissen.
Okay.
Deswegen komme ich auf das Beispiel. Ich habe letzten 54-Jährigen gehabt und den habe ich gefragt und der hat sofort gesagt, ja, tatsächlich ist das mal passiert. Fiel es ihm ein, dass er gesagt hat, ja, meine Mutter hat das erzählt, bin einmal vom Wickeltisch gefallen. Und so kommt man dann natürlich in die Richtung, wo man hin will.
Und eine Traumaverletzung, also in irgendwas wäre das für eine Verletzung? Wie heißt das?
Schleudertrauma.
Ein Schleudertrauma als Säugling kann man mit Supplementierung heilen?
Nein.
Okay.
Nein. Da muss man andere Sachen machen. Also manuelle Therapie oder was wir auch machen, ist frequenzspezifische Mikrostromtherapie. Also das ist dafür sehr gut.
Was ist frequenzspezifische Mikrostromtherapie?
Der Körper ist ja Strom. Hm? Ja, also alle Zellen sind ja elektrisch geladen. Dann gibt es ja dieses Potenzial an den Zellwänden. Und eigentlich muss der Strom immer gleichmäßig fließen. Und sobald irgendwas gestört ist im Körper, gibt es Unregelmäßigkeiten.
Hm, okay.
Und diese Geräte, die kommt aus Amerika, die versuchen, den Stromfluss wieder zu regulieren.
Wie differenzierst du da, was Quatsch ist und was nicht Quatsch ist?
Das mache ich eigentlich bei allen Sachen so, dass ich A, selber ausprobiere und B, schaue, ob wirklich Ergebnisse hat. Und diese frequenzspezifische Mikrostromtherapie ist einfach genial. Also wir haben da so super Ergebnisse. Wir haben mittlerweile Fußballer, Profis, die kommen akut nach der Verletzung, die werden angeschlossen und Hämatom ist ruckzuck weg. 2 Tage später sind sie wieder fit.
Wenn das so offensichtlich ist, dass es funktioniert, könnte man doch schnell eine Studie dazu machen mit 1000 pro, ich weiß nicht, wie man
so schnell macht. Eine Studie machen geht in Deutschland nicht. Das ist sehr teuer. Und das ist der Grund, warum wir es nicht machen.
Was kostet eine Studie?
Einige 10 bis 100.000 Euro.
Okay.
Ganze Studiendesign und so weiter. Also das ist sehr teuer.
Wenn ich jetzt ein Hersteller wäre von so frequenten...
Ja, mein Kollege, der hat das hier in Deutschland eingeführt. Mhm. Also ich arbeite mit einem Heilpraktiker zusammen, der ist Heilpraktiker. Und die bauen
Ach, das sorry, dass ich unterbreche. Das ist ein Satz, den man sehr selten von Schulmedizinern hört. Ich arbeite mit einem Heilpraktiker zusammen.
Ja, offiziell. Also wir dürfen offiziell gar nicht zusammenarbeiten. Also wir dürfen nicht die gleichen Patienten behandeln und so weiter. Also das ist schon getrennt. Das haben wir auch alles geregelt, dass das juristisch auch einwandfrei ist, dass da nichts Unrichtiges passiert. Aber es ist halt mein Kollege, Freund von mir auch. Mhm. Und deswegen kriege ich auch viel mit, was er halt mit seinen Patienten macht. Und da sehe ich das. Und das ist eigentlich sein Spezialgebiet, der Mikrostrom.
So. Aber wenn ich jetzt quasi das Importrecht oder die Exklusivvertriebslizenz für Deutschland hätte.
Ja, die bauen die selber.
Okay, die bauen die selber. Mhm. Dann steckt ja relativ viel Geld in der Produktion, in der Vermarktung. Und wenn ich jetzt das vermarkten könnte, würde ich überlegen, wie viel Geld brauche ich, um da Marketing für zu machen? Was wären gute Argumente? Und wenn ich jetzt eine Studie machen könnte, die zeigt, dass das funktioniert, dann anstelle überall auf Plakatwände zu schreiben, hey, kauf das Ding, weil das ist bestimmt gut, bräuchte ich viel weniger Plakatwände, wo ich einfach sage, die Studien haben gezeigt, dass so das funktioniert, deswegen kannst du jetzt hier vorbeikommen und
Studien dazu gibt's, weil das Gerät, die Idee kommt ja aus Amerika.
Okay.
Und hier in Deutschland ist ja das Problem, man braucht ja, wenn man so ein Gerät als Medizingerät nutzen will, muss man Medizingerätzulassung haben. Die liegt ungefähr bei 500.000 Euro.
Okay.
Und die hat man, also wir zumindest haben die nicht so in der Schublade liegen. Und da überlegt man natürlich, ob man das macht. Also eine Zulassung gibt es, das Gerät wird auch bei Tieren angewandt, bei Pferden, okay. Sehr erfolgreich. Deutsche Turnierpferde, Dressurpferde werden behandelt damit. Und wir behandeln damit halt Menschen, aber mehr als über Wellness. Also man darf nicht Heilversprechen geben, sowieso nicht. Wir dürfen auch nicht sagen, wenn du Kopfschmerzen hast permanent, dann kommen wir, behandle dich mit Mikrostrom. Das ist in Deutschland auch nicht erlaubt. Also in Deutschland muss man immer sehr aufpassen, was man darf und was man nicht darf.
Das ist interessant. Das heißt, wenn ich jetzt Hersteller von so einem Ding bin und nehmen wir an, das funktioniert wirklich. So,
funktioniert wirklich.
Okay, ja. für das Beispiel. Ich habe ein Gerät, was mit Stromwellen oder Stromfrequenzen macht, dass meine Kopfschmerzen aufhören. So. Dann darf ich nicht sagen, Leute, kauft mein Gerät, das macht eure Kopfschmerzen weg. Genau. Sondern ich darf nur sagen, hier machen wir Mikrofrequenzen und die Mikrofrequenzen, was darf ich denn sagen als Kunden nutzen?
Dass ist eine Verbesserung, dass eine Verbesserung eintreten kann.
Okay, kann.
Aber keine Heilversprechen.
Okay.
Das ist genau das Gleiche mit unserer Entgiftung. Wir dürfen auch nicht sagen, wenn ihr die Blutwäsche, also die Entgiftung macht, seid ihr hinterher gesund. Das ist verboten.
Okay, aber das wüsstet ihr auch im Zweifel nicht. Oder könntet ihr, also wenn ihr das nachweisen könntet, dann dürftet ihr das sagen. Aber ihr würdet dann formulieren, wenn du eine Entgiftung machst oder das Gerät benutzt, dann könnte eine Verbesserung deiner Gesundheit eintreten.
So darf man es sagen.
Also quasi der Marketing-Claim wäre, verbessere deine Gesundheit oder mindere deine Kopfschmerzen durch Blutwäsche. Okay. Okay, das heißt, das darf man schon sagen.
Ja.
Also man muss es richtig formulieren.
Ja.
Es ist nicht nur, okay, so wie jetzt Werbung für Nikotin und für Zigaretten ist ja komplett verboten und früher durfte man quasi nur den Marlboro Cowboy zeigen und dann auch irgendwie nicht mehr, dass der raucht, sondern nur noch den Cowboy selbst und da musste man schon eine ganze Menge Fantasie haben, dass man wusste, okay, das ist jetzt, dass ich mehr Zigaretten kaufe, rauche und so weiter, aber ein Heilversprechen darf ich nicht geben, aber ich darf schon sagen, das ist für Kopfschmerzen oder kann Kopfschmerzen lindern. Okay, kann das verbessern. Okay. So. Das heißt aber, du bist als Arzt dann die quasi Zwischenstelle, wo ich als Mensch hingehen kann und sagen kann, okay, es gibt 3 Millionen Anbieter mit irgendwelchen Geräten und Claims und ich verlasse mich auf dich, das geht ja quasi in den klassischen Arztberuf zurück, ich vertraue meinem Arzt, dass der weiß, was das Beste für mich ist und dementsprechend komme ich dann zu dir und du sagst, ich empfehle dir Gerät X, Blutwäsche und so, ohne dass ich selbst mir überlegen muss, ist das jetzt sinnvoll, traue ich dem Gerät oder traue ich dem Gerät nicht, sondern ich muss einmal dir vertrauen. Wenn ich dir vertraue, dann machst du quasi den Blumenstrauß an alternativen Möglichkeiten auf.
Das ist ja genau der entscheidende Punkt, woran natürlich die Medizin auch sehr leidet. Das Vertrauen in die Ärzte ist sehr zurückgegangen, leider. Warum? Weil viele Ärzte wirtschaftliche Probleme haben in ihren Praxen und sich dann leider häufig auch Sachen aufschwatzen lassen, die nichts bringen. Das den Patienten teuer verkaufen, ohne böse Absicht. Also ich unterstelle das keinem Kollegen, dass er das in böser Absicht macht, aber einfach aus wirtschaftlichen Gründen. Und die Patienten sind ja nicht blöd. Die merken ja, wenn ich sage jetzt ein Beispiel, ohne das zu werten, aber Bioresonanz ist zum Beispiel ein Thema, was viele Leute machen. So, die kriegen dann 10 Behandlungen, Bioresonanz verordnet, bezahlen die. Ich weiß gar nicht, was es kostet, aber sagen wir mal 1.000 Euro für die ganzen Behandlungen und am Ende ist nichts besser. So, was sagt der Patient? Das ist doch Mist. Der Arzt hat mir was angedreht, nur um sich die Taschen voll zu machen. Das ist auch das, was ich leider sehr häufig höre mit unserer Entgiftungstherapie. Da sagen die Leute auch, ist ja klar, dass das so teuer ist, ihr wollt euch wieder nur die Taschen voll machen. Nein. Da steckt eine unglaubliche Entwicklung dahinter. Die Filter, die wir da einsetzen, sind unglaublich teuer. Ich würde das viel lieber für viel weniger anbieten, weil ich die Erfolge sehe. Wir haben ganz viele Long-Covid-, Post-Covid-Patienten mit chronischem Fatigue, also dem Erschöpfungssyndrom, die wir ans Gerät anschließen. Die können wieder am Leben teilnehmen. Die sind wieder arbeitsfähig.
Kannst du mal kurz erklären, was diese Entgiftung ist?
Also wir machen, das ist so eine Art Blutwäsche, muss man sich vorstellen. Also wir entnehmen auf der einen Seite das Blut, das fließt durch Filter, wird erst, also durch 2 Filter im Grunde nacheinander, wird erst Blut, die festen und flüssig getrennt, dann werden alle Schadstoffe rausgeholt, die raus müssen, dann wird wieder zusammengeführt und auf der anderen Seite kriegt der Patient zurück. Dauer ungefähr 2,5 Stunden und ist leider sehr teuer.
Was kostet das?
Also man muss am Anfang immer zwei Behandlungen machen, weil beim ersten Mal sehr viel auch mobilisiert wird aus dem Gewebe, was man dann rausholen muss, und dann liegt man bei 5.500 Euro.
Pro Behandlung oder
für zwei? Nein, für diese beiden.
Für beide. Ja. Und das ist vermutlich keine Kassenleistung.
Auf keinen Fall. Selbst Private bezahlen es nicht.
Okay.
Ja, aber ist auch ein Rechenexempel. Ja, wir haben ungefähr, jetzt sagt man, 1 Million Long-Covid oder Post-Covid oder Post-Vac-Patienten mit chronischem Fatigue. Wenn wir die alle behandeln würden, wären das 5 Milliarden. Da sagen die Krankenkassen, nee, zu teuer.
Ja, so große Zahlen kann man immer schwer verdauen, oder keine Ahnung, was die Krankenkassen an Gesamtbudget haben. Also 5 Milliarden scheint mir jetzt nicht so wahnsinnig viel für den Gesamt, also für Ausgaben für Gesundheit, weil Gesundheitsausgaben sind, gehen ja irgendwie immer in die Milliarden, ob das jetzt 100 Milliarden sind oder zwei, I don't know. Aber wenn ich jetzt überlege, es gibt 1 Million Patienten, wenn du mit irgendwelchen Post-Vac-Syndrom, ist das jetzt Post-Vac oder Long-Covid, was auch immer. Und wenn du sagst, okay, die können wir heilen für 5.000 Euro, die können wieder am Arbeitsleben teilnehmen für 5.000 Euro, das sind quasi, wenn man das auf 2 Jahre macht, 250 Euro im Monat. Und die Alternative ist, dass wir die mehr oder weniger ambulante Versorgung zahlen müssen, die nehmen nicht am Leben teil, ist der Invest eigentlich, also der Return on Invest ist gigantisch.
Absolut, aber so rechnen die ja leider nicht. Ich habe das erste Mal erlebt, da war ich noch Assistenzarzt in der Kinderklinik. Es gibt so spezielle Frühgeborenen-Nahrung. Mhm. Für Frühgeborenen, weil die halt Verdauungstrakt ist noch sehr empfindlich. Ja. Die müssen spezielle Nahrung haben. Die ist ungefähr 4-mal so teuer wie normale Babynahrung. Dann habe ich einen Antrag geschrieben an die Krankenkassen, dass die, weil die Eltern halt kein Geld hatten, die konnten das nicht bezahlen. Ob die Kosten übernommen werden. Krankenkasse hat abgelehnt. Steht nicht in unserem Behandlungsplan. Mhm. Ich habe denen auch gesagt, ihr zahlt jetzt, weiß nicht, 15 Euro pro Tag oder 10 Euro pro Tag zahlt ihr dazu. Dieses Kind ist, wenn das normale Nahrung kriegt, jede Woche mindestens einmal für 1-2 Tage bei uns in der Klinik. Kostet 500, 600 Euro eine Nacht. Oder 2 Tage 1.000 Euro. Damals war es alles noch D-Mark. Bin schon etwas älter. Ja. Egal. Das war die Antwort. Das ist egal. Das steht nicht bei uns im Verordnungsplan und deswegen können wir die Kosten nicht übernehmen.
Aber da muss es doch, ich sag mal, ein cleveres Kerlchen in der Krankenversicherung geben, was sagt, okay, wenn wir jetzt hier 10 Euro am Tag investieren.
Habe ich auch gedacht. Aber nee. Ich habe da wirklich über Monate mit den Krankenkassen auch diskutiert. Ich muss sagen, mittlerweile ist es. Es wird mittlerweile bezahlt. Aber nee, das geht da ganz klar nach Regeln, was im Therapiebereich ist oder was da gelistet ist. Das wird übernommen und alles andere nicht. Ob das teurer ist oder billiger, ist erstmal primär nicht wichtig für die Krankenkassen.
Okay. Dann aber diese Post-Vac oder Post-Long-Covid. Wie sagt man das richtig?
Also Long-Covid oder Post-Vac? Das sind eigentlich die beiden.
Long-Covid ist quasi der offizielle Terminus und...
Nee, Long-Covid hat ja der Covid hatte, also der infiziert war und dann die Probleme hat auf Dauer. Und dann gibt es den Post-Vac, also der geimpft wurde und dann Probleme hat. Durfte man ja am Anfang auch nie sagen, aber mittlerweile sagt ja selbst Herr Lauterbach, der immer gesagt hat, die Impfung ist unschädlich und ist sicher.
Nebenwirkung 2,
ja. Ja, sagt ja mittlerweile schon auch, dass es diese Fälle gibt. Und denen soll ja auch geholfen werden. Vielleicht kommt ja dann irgendwann mal, dass die Inusphärese, also die Blutwäsche, die wir machen, dann auch bezahlt wird für diese Patienten.
Ich habe mal einen Podcast gemacht mit einer Long-Covid-Post-Vac-Patientin.
Ich weiß.
Und die hat erzählt, dass es in dieser Post-Vac-geschädigten Welt, dass die von Arzt zu Arzt, alle haben die weggeschickt, haben gesagt, du kannst auf keinen Fall eben Impfnebenwirkungen haben, den müsst ich melden, will ich nichts mit zu tun haben. Ganz crazy Geschichte.
Aber recht, die hat recht. Ich habe den Podcast gehört.
Okay.
Und die hat mir echt leid getan. Das Problem, was wir haben, wir dürfen das ja nicht bewerben. Und es ist auch so, wenn wir bei Google als Suchbegriff für unser System Post-Vac oder Long-Covid eingeben, werden wir gesperrt.
Ah, das ist ja verrückt.
Ja.
Aber die hat erzählt, dass es quasi WhatsApp-Gruppen gibt oder keine Ahnung, Telegram-Gruppen, also Zusammenschlüsse von Leuten, die geschädigt sind oder glauben, geschädigt zu sein, wäre die politisch korrekte Formulierung. Und die sagen, pass auf, zu dem Arzt kannst du gehen, der schickt dich nicht wieder raus. Und eigentlich müsste doch, wenn das funktioniert, und 2, 3 aus der Community sagen, hey, ich habe jetzt hier so eine Blutwäsche gemacht, das funktioniert, müsste das doch da im wahrsten Sinne des Wortes viral gehen.
Total so. Das Problem ist einfach, dass das sehr teuer ist. Und das können sich leider Gottes ja relativ wenig Leute leisten. Also wir sind im Moment dran, dass wir das versuchen, über ein Factoring zu machen, dass die Leute Raten zahlen können. Mhm. Und wir wollen eine Stiftung gründen, dass eben manche, die es dringend brauchen, wir haben teilweise 20-Jährige, die nicht mehr aus dem Bett kommen. Mhm. Ja, und das ist furchtbar, wenn man sich das mit angucken muss und man weiß, man kann denen helfen und die können es nicht machen, weil sie das Geld nicht haben. Und da wollen wir halt eine Stiftung, dass man solchen auch helfen kann. Das Problem ist einfach auch in diesen Gruppen. Ich habe ja versucht, das auch mal in diesen Gruppen zu veröffentlichen. Und es kommt sofort der Shitstorm. Ach, du willst ja auch eh nur die Taschen voll machen mit dieser teuren Behandlung und so weiter und so weiter. Jetzt kommen langsam die Ersten, die das auch selber gemacht haben, die das veröffentlichen. Und da kommen dann auch die Nachfragen.
Okay.
Ja, also das ist ja klar, wenn der Patient erzählt, ich war da, ich hatte vorher, ich kam nicht mehr aus dem Bett und ich habe diese Blutwäsche, also Inospherese da gemacht und jetzt kann ich wieder arbeiten gehen. Ist ja was ganz anderes, als wenn ich jetzt in so eine Gruppe schreibe, Leute, wir können euch helfen. Ich bin Arzt, wir haben unser Zentrum in Köln, kommt vorbei, wir machen das. Ist zwar nicht billig, aber wir können euch helfen. Dann sagen die doch auch, naja klar, der will doch nur verdienen.
Ja, dass man diese Unterstellung macht, ist ja verständlich, ne? Dass man sagt, okay, der will 5.500 Euro machen,
ich
2x2.5 Stunden.
Ich verstehe.
Das würde ich auch gerne,
ne? Ich habe auch einen Podcast gemacht hier mit dem Maxim. Mhm. Und da habe ich gesagt, auch eigentlich völlig unüberlegt, man sollte mal überlegen, 5.000 Euro für die Gesundheit oder 5.000 Euro für den Urlaub. Und eigentlich fährt man ja auch in den Urlaub, um gesund zu werden oder fit zu bleiben. Mhm. Gab sofort Shitstorm. Ja, wer fährt denn für 5.000? Wer kann sich das denn leisten, 5.000? Habe ich nicht drüber nachgedacht, ganz ehrlich. Natürlich haben die Leute recht. 5.000 Euro ist für manchen sehr, sehr, sehr viel Geld und der kann das einfach gar nicht bezahlen. Und deswegen wollen wir diese Stiftung machen.
Ja, da sind immer, ich finde, alle sind immer sehr schnell mit, oh, wie kann sich das denn leisten? Wer kann sich das dann leisten? Und dann sehe ich die gleichen Leute mit einem Energy-Drink für 5,90 € von der Tanke. Und ich denke so, Junge, die meisten Leute, die sich jetzt so in der Opferposition gemütlich machen, es gibt wirklich Leute, die unter Armut leiden. Ja, aber es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten für Konsumkredite und Co. Aber ich verstehe natürlich, dass halt 5.000 Euro, wenn ich heute Postwag habe, dann habe ich Fatigue-Syndrom, dann habe ich ein richtig scheiß Leben.
So. Absolut.
Ja. Und wenn ich mir dann Heilung kaufen könnte für 5.000 Euro, da gibt es einen Weg, das möglich zu machen, auf jeden Fall. Für 95% aller Menschen, ich sage mal 5%, da kommst du mit der Stiftung, aber ich kann ja nicht wirklich sicher sein, ob mir das hilft. Das verstehe ich dann, wenn ich sage, okay, 5.000 Euro, das ist vielleicht hilft.
Ja, vielleicht. Also ich meine, wie gesagt, wir dürfen kein Heilversprechen machen. Mhm. Also wir dürfen den Leuten nicht sagen, und das möchten die natürlich gerne hören, verständlicherweise, dass wir sagen, du machst jetzt die 2 Behandlungen und du bist wieder topfit. Können wir aber nicht. Weil auch da ist wieder, jeder Mensch ist unterschiedlich. Und wir können nur gucken, wie viel haben wir bisher behandelt, wie viel davon geht es deutlich besser, wie viel geht es ein bisschen besser und wie viel sind komplett wieder in Ordnung.
Und wie viel sind das?
Also ich würde sagen, ungefähr 3-4% nach 2 Behandlungen noch fast keine Verbesserung und 80% deutliche Verbesserung und die restlichen 18%, 17% völlig in Ordnung wieder.
Das heißt, die Erfolgsquote ist ungefähr 96%.
Ja.
wenn ich jetzt da als Unternehmer drauf gucke, würde ich sagen, okay, ich habe ein Produkt, was mit 96%iger Wahrscheinlichkeit funktioniert, was die Kunden aber nicht, die wissen das nicht, ich weiß das aber. Dann würde ich sagen, pass auf, ich erhöhe mal meine Preise um 4% und sage, ich gebe dir die Garantie, dass es besser wird. Wenn es nicht besser wird, kriegst du dein Geld zurück. Und
ja nicht. Nicht vergessen, ich bin Arzt.
Du darfst kein Heilmittel.
Ich darf das nicht. Ich bin ja kein Unternehmer. Ich darf ja nicht damit werben. Also werben, indem ich sage, was du gerade vorgeschlagen hast, ich gebe dir die Garantie, dass es besser wird, und wenn nicht, dann kriegst du dein Geld zurück. Das dürfen wir nicht.
Ja,
das ist verboten.
Dann ist ja die Frage, kann man das irgendwie, und das kann man ja meistens, wenn man das klug macht, über eine Bande spielen. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, eine externe Partei sagt, Versicherung ist auch schwierig, aber ich mache mal den Versicherungscase. Sagen, ich versichere dich gegen sozusagen eine schlechte Behandlung. Nicht Eintritt der Heilung, genau, das kostet 5.000 Euro. Und wenn du die Behandlung nicht erfolgreich ist, dann kriegst du, erstatten wir dir 5.000 Euro. Sinngemäß, keine Ahnung, wenn man es dreht, Versicherungsclaim ist auch wieder, Versicherung ist hochreguliert, kann man nicht machen. Dann ist die Frage, ob man das über so eine Darlehenskonstruktion machen kann und sagen, also wir geben dir ein Darlehen und das ist dann gebunden an, keine Ahnung, ja, an deinen Erfolg. Und das ist die Frage, wie misst man Erfolg? Keine Ahnung, in Ruhepuls und Wachstunden. Wachstunden ist auch schwierig, weil die Leute natürlich auch dann gerne bescheißen. Das ist natürlich das nächste Problem. Aber eigentlich müsste es.
Schon messbar auch. Also man sieht das schon, ob es denen besser geht oder nicht. Und die Patienten sind ja auch so verzweifelt. Ich meine, wie gesagt, du hast ja jemanden im Podcast gehabt, die war ja auch völlig verzweifelt. Und die hat ja auch gesagt, sie hat jetzt noch irgendwas angeboten bekommen. Aber sie macht es einfach jetzt nicht mehr, weil auch wieder 8.000 oder 10.000 Euro. Die Leute sind verzweifelt. Und wenn die einen Erfolg haben, kriegen wir sofort Rückmeldung. Also die setzen sich nicht hin und sagen, oh, ich habe dir jetzt 5.000 Euro gegeben und nichts gebracht, sondern im Gegenteil. Die rufen uns an und sagen, vielen, vielen Dank.
Aber dann wäre doch geil, wenn man einfach so, ich sag mal, die Long-Covid-Influencer, denen gibt man das für umsonst und sagt, okay, wenn das für dich gut ist, dann sprich drüber. Und dann hat man müsste, also wenn das wirklich mit 96% Wahrscheinlichkeit klappt, ein so gutes Produkt verkauft sich eigentlich von selbst, würde ich den Claim machen.
Ja, aber ist ja das, was ich auch schon gesagt habe. Wir haben ja den Podcast mit dem Maxim gemacht. Der Maxim hat sich behandeln lassen. Der hat zwar keinen Post-Long-Covid, sondern der ist einfach aus Prävention gekommen. Und der hat sofort gesagt, da müssen wir einen Podcast draus machen. Diese Methode muss viel bekannter werden.
Ach, verrückt.
Weil der sich super gut gefühlt hat danach.
Das war der Aufhänger. Der war privat bei dir in der Behandlung,
genau.
Und hat gesagt, boah, das ist Wahnsinn, was ich hier für 5.500 bekomme.
Ja.
Und das will ich mit der Welt. Der hat keinen Werbedeal mit dir oder
nein,
so.
Nein, kein Werbedeal. Überhaupt nicht.
Kein Werbedeal, keine ökonomische Verpflichtung,
nein,
nichts. Nein. Das heißt, der hat keinen ökonomischen Nutzen davon,
nein,
dass er es empfiehlt.
Nicht. Nein.
Interessant.
Sondern der hat es gemacht und hat, nachdem er es gemacht hat, gesagt, wir machen Podcast.
In dieser Behandlung, du sagst, die Filter sind sehr teuer, aber ich meine, Blut ist ja ein sehr komplexes Ding. Da sagst du, es werden die Schadstoffe rausgefiltert. Aber wie erkennt denn ein Filter, was ist denn ein Schadstoff und was sind
physikalische Methoden von der Walsche Kräfte. Also das ist ja genau das, was letztendlich auch so teuer ist, diese Forschung. Was muss wie sein, damit der genau erkennt, das muss raus, das muss drin bleiben. Also bei uns, die ganzen normalen Stoffe, die du brauchst, Natrium, Kalium, Calcium, bleibt ja alles drin. Das ist ja ein Unterschied zur Dialyse. In der Dialyse wird alles rausgefiltert und das, was du brauchst, wird dir wieder gegeben. Und da ist das automatisch. Das ist ja das Geniale an diesem System.
Okay, das heißt, wusste ich nicht, dass Dialyse wäre quasi, ich entziehe dem Körper alles Blut, dann hole ich alles raus und mache quasi, supplementiere alles im Blut.
Dann wieder das zurückgeben, was der Körper braucht.
Mhm. Ja. Was kostet eine Dialyse?
Auch ähnlich.
Okay.
Ähnlich teuer.
Und euer System ist mit einem Filter, der sagt, okay, ich setze nichts hinzu, sondern ich filtere lediglich raus.
Genau. Also das Einzige, was sie bekommen, sind Zusätze, Vitamin C, Alpha-Liponsäure, Glutathion, das sind alles Stoffe, die auch mit entgiften.
Okay.
Ja, das wird noch unterstützt, die Entgiftung. Und dann umso mehr wird dann halt gelöst und umso mehr können wir rausholen.
Warum hat der Maxim das damals gemacht?
Weil er davon gehört hat, dass man das eigentlich präventiv machen sollte, weil wir alle vergiftet sind, was ja stimmt.
Wir sind alle vergiftet.
Ja, natürlich.
So natürlich finde ich das nicht. Also
was hier gesprüht wird und auf den Lebensmitteln oder Nahrungsmitteln drauf ist und Umweltgifte, Blei, Aluminium, Abgase.
Sind relativ, also die gibt es ja noch nicht, gut, Abgase gibt es schon ein bisschen länger, aber die Lebenserwartung von Menschen in Deutschland steigt doch, wenn ich das richtig sehe, vielleicht sehe ich es falsch, kontinuierlich an. Hm. Und die Menge von Giften nimmt kontinuierlich zu. Gut, Abgase geht ein bisschen runter, weil wir haben Diesel-Rußpartikelfilter, wir haben E-Autos und so. Da wird es ein bisschen besser. Und vermutlich werden auch die Düngemittel besser und verträglicher im Gegensatz zu, was wir vor 20 Jahren hatten, würde ich jetzt mal so denken.
Ja. So. Ja. Sollte so sein, ja, denke ich.
Das heißt eigentlich, ich meine, wenn man dieser These folgt, wir sind alle natürlich vergiftet, wie du sagst, dann müsste sich das doch eigentlich in der Lebenserwartung irgendwie widerspiegeln oder im Gesundheitszustand.
Ja, wer weiß denn, dass das nicht so ist? Vielleicht durch die ganze Medizin, die wir heute haben, die ganzen Entwicklungen auch in der Krebsforschung und so weiter, vielleicht wäre ja die durchschnittliche Lebenserwartung nicht 80 oder 85, sondern 105. Der Mensch ist ja ausgerichtet eigentlich auf ein Lebensalter von 120 ungefähr.
Woran machst du das fest?
Da gibt es Forschung, die das festgelegt haben irgendwann mal. Also vom Zellaufbau, vom Zellabbau und so weiter ist mal ausgerechnet worden. Also der Mensch könnte 120 werden.
Gut, er könnte 120 werden. Der älteste Mensch der Welt ist wahrscheinlich irgendwie so 110.
Ja.
Aber das ist ja ein einzelner Mensch aus 7 Milliarden.
Genau.
Ja,
und dann kommen halt von oben kommen dann die ganzen Sachen, die das Altwerden verhindern. Da in diese Statistiken spielen ja auch die Säuglingssterblichkeit mit rein und so weiter. Also daraus errechnet sich ja das Durchschnittsalter. Aber es heißt ja nicht, wenn wir jetzt alle immer älter werden, dass es daran liegt, dass wir weniger vergiftet werden. Sondern vielleicht könnten wir ja alle noch viel älter werden, wenn wir nicht vergiftet würden. Oder uns regelmäßig entgiften. Es ist ja möglich, wir können uns ja entgiften. Nicht nur jetzt über die Inosphärese, die wir anbieten, sondern es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Ne? Zeolit kann man nehmen, man kann über den Darm entgiften.
Zeolit?
Das ist so ein Mineral, was die Schwermetalle entgiftet, rauszieht.
Kann man in einem Bluttest feststellen, wie vergiftet man ist?
Ja, klar. Und vor allen Dingen wichtig ist auch zu wissen, es gibt genetisch 4 unterschiedliche Entgiftungstypen. Also nicht jeder Mensch entgiftet gleich gut. Es gibt Menschen, die super gut entgiften können. Das sind in der Regel auch die, die mit den normalen Medikamentendosierungen nicht klarkommen, sondern die brauchen viel mehr, damit das wirkt, weil die eben selber so gut entgiften. Und dann gibt es welche, die so gut wie gar nicht entgiften. Und das sind dann auch die, die halt die schnellsten oder am häufigsten die Nebenwirkungen oder die Krankheitssymptome haben.
Okay, das heißt, es gibt, jeder Mensch hat eine aus deiner Sicht individuelle Wahrscheinlichkeit, dass Nebenwirkungen eintreten. Es gibt einfach Menschen, da treten die Nebenwirkungen nie ein und es gibt Menschen, da treten die immer ein und dann dementsprechend gibt es ein Spektrum dazwischen.
Aber das ist nachgewiesen, diese genetischen Entgiftungstypen. Und 4 verschiedene gibt es.
4 verschiedene.
Von maximal bis sehr wenig.
Okay. Und dann gibt es, also man kann Gifte im Blut nachweisen und sagen, okay, ich bin jetzt 80% vergiftet oder wie würde man das machen? Es gibt ja verschiedene Stoffe dann vermutlich. Es gibt ja nicht nur das Gift, sondern es gibt verschiedene.
Natürlich, man kann die einzelnen Gifte nachweisen und da komme ich auch wieder darauf zurück, dass ich keine Laborwerte behandle. Manche vertragen das, manchen passiert nichts. Die haben was weiß ich, einen Bleispiegel, der erhöht ist und sind trotzdem topfit, weil der Körper das selber gut entgiftet. Und andere wiederum, da muss das Blei raus oder das Aluminium raus, weil die dann irgendwann kriegen die Parkinson oder Demenz oder sonst irgendwelche Beschwerden.
Kann man so eine Blutreinigung, also ich habe gehört, man kriegt tatsächlich ein Teil seiner Schadstoffe als Beutelchen mit nach Hause sozusagen.
Kann man. Ja, also es wird ja abgesondert. Also was gefiltert wird, ist dann in so einem Beutel. Und das kann man untersuchen. Da kann man gucken, was ist rausgekommen, wie viel davon ist rausgekommen. 90% der Patienten wollen das erst machen. Und ich frage die dann immer, was haben sie davon?
Mhm.
Das kostet, wenn man es auf alles untersuchen lässt, was möglich ist, liegt die Untersuchung ungefähr bei 500-600 Euro.
Mhm.
Und mir ist das egal, weil wir schicken es eh ins Labor und das Labor rechnet auch direkt mit denen ab. Und ich frage dann immer, was haben sie davon? Sie kriegen jetzt ein Ergebnis, da ist ganz viel rausgekommen. Aber sie fühlen sich trotzdem richtig schlecht. Oder sie kriegen ein Ergebnis, alles ist raus, beim zweiten Mal untersucht, nichts mehr drin und ihnen geht es richtig schlecht. Was bringt Ihnen dieser Laborwert? Entscheidend ist doch, wie geht's Ihnen? Sie kommen zweimal zu der Entgiftung und dann warten Sie mal 3 Wochen. Meistens so nach 3 Wochen ist das Maximale so erreicht, was man erreichen kann. Und dann gucken Sie doch mal, wie es Ihnen da geht. Wir halten das auch fest. Mhm. Also wir legen das in den Kühlschrank. Ja, wenn der Patient nach 3 Wochen sagt, ja, ich habe überhaupt keine Veränderung, können wir nicht doch mal gucken, machen wir. Aber für mich ist wichtig, wie geht's dem Patienten? Ja, und 90% sagt dann, interessiert mich überhaupt nicht. Mir geht's so gut. Warum soll ich jetzt irgendwo lesen, ich habe doch noch ganz viel Aluminium und Blei im Körper? Dann kommt der Placebo-Effekt womöglich und ich denke, oh, eigentlich muss es mir doch wieder schlecht gehen.
Ein möglicher Grund wäre, wenn zum Beispiel ganz viel, ich sag mal, Aluminium abgesondert wurde, dann wäre die Frage, wieso habe ich denn so viel Aluminium? Vielleicht, weil ich keine Ahnung, welche Lebensgewohnheit macht, dass man viel Aluminium im Körper hat, dass ich dann ich sehe, okay, das waren mir ging es schlecht, jetzt geht es mir gut. Was war der Auslöser davon, dass mir jetzt gut geht? Ah, das Aluminium ist aus meinem Körper rausgekommen. Wie ist es reingekommen? Ah, weil ich, keine Ahnung,
Fisch
esse. So, vielleicht sollte ich dann weniger Fisch essen, dann geht es mir dauerhaft gut. Oder ich gehe einmal im Jahr zum Thomas.
Das hat Maxim zum Beispiel. Maxim hatte, ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf, aber der hatte einen Wert erhöht und hat dann...
Hat er im Podcast gesagt.
Und
für Thunfisch quasi, den Thunfischwert.
Genau.
So. Was ist da? Irgendein Schwermetall?
Aluminium.
Quecksilber.
Entschuldigung, ja. Genau. So, und und der hat halt hinterher untersuchen lassen, weil er einfach wissen wollte,
was ist da drin?
Ja, weil ihm ging es ja vorher, also er war ja nicht krank, er hat das ja wirklich als Prävention gemacht und dann, klar, dann würde ich auch wissen wollen, sind jetzt die ganzen Gifte raus aus meinem Körper und dann würde ich es auch untersuchen.
Die ganzen Gifte weißt du ja gar nicht, weil du würdest ja quasi das untersuchen, was draus ist, aber du weißt ja nicht, ob das...
Wir machen ein paar.
Machst du beides?
Ja,
okay,
ja,
also du machst quasi, was ist, dann würdest du machen vorher, nachher.
Genau.
Und was ist rausgekommen?
Genau.
Und okay, dann sieht man das.
Ja.
Aber das ist ja im Gegensatz zu Globuli, sind ja, glaube ich, Globuli wären ja, ist ja ein alternatives Medikament, kann man das so sagen? Oder
homöopathisch.
Ein homöopathisches, wo man nachher nicht sagen kann, also das sind ja irgendwelche Kugeln, was ist das mit dem Material?
Zucker.
Zucker, okay, das sind Zuckerkügelchen, dann werden die irgendwie durch irgendwelche Maschinen geheiligt, sage ich jetzt mal, ein bisschen flapsig. Und man kann nachher mit keinem Verfahren, was wir aktuell kennen, einen Nachweis erbringen, dass irgendwas anders ist zwischen den behandelten Kugeln und den unbehandelten Kugeln. Ne, so habe ich das mal gehört, das war, glaube ich, lustigerweise sogar bei Böhmermann. Und das ist aber bei dieser Blutreinigung ganz anders, weil offensichtlich gibt es etwas, was wirklich da rausgekommen ist. Man kann das auch untersuchen. Das sind nicht einfach nur 200 Milliliter normales Blut, wo man sagt, okay, das sind jetzt alle Schadstoffe, sondern das sind wirklich Schadstoffe. Das kann man nachweisen und man kann auch nachweisen in einem Bluttest, wenn man den vorher nachher machen würde bei den Patienten, dass wirklich das Blutbild ein anderes ist.
Genau. Ja.
Das ist ja ein maßgeblicher Unterschied zu Globuli und
Globuli ist ja, wenn du ein Schnapsglas nimmst, kippst in den Tegernsee und gehst hin, machst dir ein Literglas voll, trinkst, musst du besoffen sein, laut Homöopathie.
Du glaubst da nicht dran?
Doch, also als ich in meiner schulmedizinischen Zeit natürlich nicht, aber ich habe selber auch ein Erlebnis gehabt mit meinem Sohn, der jede Nacht zu ganz bestimmten Zeiten hat er Hustenattacken gekriegt. Und ein Kollege von mir war homöopathisch ausgebildet und der hat mir dann gesagt, pass auf, gib dir mal das und das. Und da habe ich gedacht, na gut, nicht einmal geben, ne? Schadet ja nicht.
Das sind ja nur Kohlenhydrate, ne?
2 Tage später hat das aufgehört mit dem Husten und es war weg. Ist auch nicht mehr wiedergekommen. Und da war ein Punkt, wo ich sagte, naja, so ganz Fokus kann es ja nicht sein.
Es ist verrückt. Wir wissen eigentlich ja relativ wenig. Ne? Wir haben immer so das Gefühl, wir sind an der Spitze der Wissenschaft angekommen und was kann noch kommen, sozusagen. Aber eigentlich, wir wissen noch nicht mehr, was man essen sollte, damit es einem gut geht. Und das wäre so die Basis. Und dann haben wir irgendwelche Kügelchen, die man nimmt und auf einmal tritt da Besserung ein. Das kann man aber dann wieder in der Studie nicht validieren. Wobei, es gibt das ja auch in der Apotheke. Das finde ich ja das Lustigste, dass es das tatsächlich in der Apotheke gibt.
Ja, Glaubersalz ist ja auch so eine Sache. Glaubersalze. Wie heißen die noch? Also sind so Salze, komme ich gleich drauf. Das ist auch, ja, deswegen vielleicht wegen Glauber, dass man dran glauben muss. Ja. Aber es sind auch Sachen, die gibt es auch in der Apotheke. Schüsselersalz,
ja, das habe ich schon mal gehört.
Und es scheint ja auch zu funktionieren. Und deswegen habe ich ja meine Einstellung ja insoweit geändert, dass ich einfach sage, entscheidend ist, dass es dem Patienten besser geht. Mhm. Egal wie. Egal, ob der jetzt Kügelchen nimmt, egal, ob der die Inosphärese bei uns macht, egal, ob der Nahrungsergänzung nimmt. Am Ende des Tages soll es dem Patienten gut gehen. Und das ist für mich der Maßstab. Und nicht, ob da irgendwo, ob es irgendwelche Studien gibt, die sagen, 99 von 100 geht's gut oder 23 von 50 geht's gut und den anderen 27 nicht. Das interessiert mich ehrlich nicht.
Wie wichtig ist jetzt, habe ich das Wort vergessen für den Effekt, wenn man...
Placebo,
genau. Wie wichtig ist der Placebo-Effekt dabei?
Extrem. Bei vielen Sachen ist er sehr wichtig. Also nicht, wie gesagt, es gibt ja andere Sachen, die man ja auch ganz klar nachweisen kann. Zum Beispiel bei der Inosphärese können wir ja sagen, das und das und das ist rausgekommen. Aber ich denke, bei homöopathischen Sachen, bei Schüsselersalzen, bei vielen anderen alternativen Methoden spielt der Placebo-Effekt sicherlich eine große Rolle. Aber was ja gut ist. Weil, wie gesagt, was will der Therapeut, der eine Bioresonanz macht? Was will der denn? Der will ja auch, dass es dem Patienten besser geht. So, wie der Patient dahin kommt, ist, glaube ich, dem Therapeuten auch egal. Sondern der freut sich, wenn er den behandelt hat und am Ende des Tages dem Patienten gut geht.
Ich finde, das ist das Verrückteste überhaupt, ist, dass es den Placebo-Effekt gibt. Mhm. Also das ist ja, der ist ja nun wirklich nachgewiesen, dass es den gibt.
Absolut. Habe ich ganz oft schon selber nachgewiesen in der Klinik.
Und das ist akzeptiert, dass wir quasi durch Glauben, der Glaube versetzt, im wahrsten Sinne des Wortes, wissenschaftlich belegt Berge. Mhm. Wenn ich glaube, dass mir ein Medikament hilft, hilft mir das wahnsinnig viel besser, als wenn ich es nicht glaube. Das heißt, wenn man beispielsweise dieses Globuli-Beispiel, wenn man jetzt Globuli jemandem heimlich ins Essen mischen würde, würden die wahrscheinlich nicht wirken. Wogegen, wenn ich, weiß man nicht, aber wenn ich einen weißen Kittel anhabe, eine coole Praxis, dann guckt mir jemand tief in die Augen und sagt, pass auf, du musst das nehmen, weil das hilft dir auf jeden Fall, ist die Wirksamkeit drastisch höher. Das ist ja verrückt.
Das stimmt, aber zu den Globuli. Mein Sohn, der war ja ein Säugling, der hatte ja keinen Placebo-Effekt.
Okay.
Ne, dem haben wir die Kügelchen gegeben und der hat nicht mehr gehustet. Da war ja nicht bei ihm irgendwas, wo er gesagt hat, oh, ich habe jetzt Kügelchen bekommen, jetzt ist der Husten weg.
Okay, das war also nicht nur Placebo.
Nee, und wir könnten ja jetzt auch von uns aus denken, wir geben dem Kügelchen, jetzt muss der Husten weg sein, aber das beeinflusst ihn ja nicht.
Woran, also in der Schulmedizin ist ja so, da gibt es Leitlinien und da heißt es, wenn jemand, keine Ahnung, Halsschmerzen hat, leicht erhöhtes Fieber am dritten Tag, dann wird ein Antibiotikum gegeben. Keine Ahnung, ob es jetzt genauso ist, aber es gibt irgendwo eine Leitlinie für ein gewisses Symptombild, für eine gewisse Diagnostik und dann für eine gewisse Behandlung. So. Das ist relativ klar, okay. Und dann wird geguckt, wie alt bist du, wie schwer bist du, wie ist die Dosierung. Dein Ansatz ist ja ein ganz anderer. Der ist ja, okay, du bist ein ganz eigener Mensch und ein Individuum. Erzähl mal, wie es dir geht in 1,5 Stunden. Und dann fängst du ja an, wenn ich das richtig sehe, zu überlegen, okay, was könnte denn Dinge besser machen? Und fängst quasi an, so mit einzelnen Sachen nicht um dich zu werfen, sondern zu sagen, okay, wir probieren mal Globuli und wir probieren mal hier eine Blutreinigung und das kann funktionieren, das muss aber nicht. Und du würdest dich quasi so durchiterieren, bist du, okay, wir probieren mal das, funktioniert das bei dir? Ah, nee, wir probieren mal das. Also das heißt, du weißt das gar nicht so richtig sicher, so wie jetzt derjenige, der in der Leitlinie guckt, okay, da musst du halt 7 Tage mal 30 Gramm nehmen, sondern das ist so ein, ich meine das gar nicht respektierlich, sondern ich versuche das zu verstehen. So ein Reinprobieren und Durchiterieren.
Zum Teil ja, was die Nahrungsergänzung angeht, klar. Da muss man ein bisschen gucken und sich anpassen, damit es funktioniert. Aber was die Innosferese angeht, nein. Da weiß ich das vorher, dass es hilft. Nein, das ist kein Versuch, sondern da sehe ich den Patienten, ich sehe, was der hat, ich sehe, dass der im Rollstuhl kommt, ich sehe, dass er nicht mehr laufen kann und der erzählt mir dann, seit wann das ist und dann kann ich ihm sagen, wir machen das jetzt und dann geht es dir besser.
Du hattest einen Patient, der im Rollstuhl gekommen ist, so klingt das jetzt für mich, dann hast du eine Blutreinigung gemacht und dann ist er aus dem Rollstuhl aufgestanden.
Der ist wieder rausgelaufen, der konnte wieder laufen selber. Der saß ja nicht im Rollstuhl wegen einer Querschnittslähmung oder so. Sowas können wir nicht heilen, nein. Sondern eben aus der Erschöpfung, der konnte nicht mehr laufen. Und dann haben wir 2-mal die Innosferese gemacht und der ist wieder selber aus der Praxis rausgegangen.
Und
wieder, der hat wieder angefangen zu arbeiten. Ja, ich weiß, das hört sich, manchmal denkt man,
ich glaube nicht, dass du mich anlügst. Ich finde es immer fast unglaublich, das ist fast zu gut, um wahr zu sein.
Ich kann das ja sagen, ich habe das Ding ja nicht, oder ich habe dieses Gerät ja nicht erfunden und die Filter nicht. Das ist ja nicht meine Erfindung, sondern ich setze es ja nur ein. Und also ich war ja am Anfang selber völlig erschlagen, was für Ergebnisse man damit kriegt. Ja, Parkinson-Patienten, ja, die mit ihrem Tremor, die teilweise nicht mehr laufen können, sich nicht mehr richtig bewegen können, hochdosiert Dopa nehmen. Ja, die kommen 3-4 Mal zur Blutwäsche und die sind wieder in Ordnung.
Gibt es Patienten, wo du sagst, also diese Filter sind ja so ein bisschen magisch, sage ich mal. Das sind komplexe physisch oder physikalische Verfahren.
Physikalisch, also das ist schon alles auch belegt, wie das funktioniert.
Glaube ich, aber es wird ja auf jeden Fall, werden Dinge rausgenommen. Und jetzt gibt es ja nicht nur, es gibt ja nicht gute Teilchen und schlechte Teilchen, sondern jedes Teilchen hat irgendwie eine Rolle und die kann negativer sein oder positiver, auch dann noch in Wechselwirkung mit anderen. Das heißt, dass jetzt alles, was daraus ist, böse ist und alles, was drin ist, gut, das scheint mir als Nichtmediziner zu schwarz-weiß zu sein. Gibt es Patienten, wo du sagst, du solltest keine Blutwäsche machen, weil das ist so risikoreich?
Nein.
Nein.
Gibt es nicht.
Das heißt,
weil es schadet ja keinem.
Ja, das wäre die Frage. Gibt es
im allerschlimmsten Fall passiert, dass ich da 2-mal 2,5 Stunden an dem Gerät bin und stehe auf und alles ist wie vorher.
Okay.
Und es hat sich nichts geändert.
Das heißt, wenn jeder Deutsche morgen früh eine Blutwäsche machen würde, wäre morgen Abend Deutschland ein bisschen besser.
Auf jeden Fall, ja.
Okay.
Also diese.
Ja.
Nicht irgendeine Blutwäsche, sondern diese Innosferese, ja.
Innosferese, das sind ganz viele Wörter, die ich ja lernen muss, auszusprechen. Das heißt, wie bist du dazu gekommen?
Eigentlich über meine Mallorca-Zeit. Ich bin angesprochen worden von einem Unternehmer, der auch dieses Gerät, oder hat das selber ausprobiert, war total begeistert und wollte eine Praxis aufmachen auf Mallorca und das da anbieten. Und hatte mich angesprochen, weil das ist ja eine ärztliche Tätigkeit. Dafür braucht man einen Arzt. Und dann hat sich das leider zerschlagen. Also dann kam ja, wie gesagt, auch Corona und er hat es dann nicht gemacht. Und ich habe mich aber dann auch vorher natürlich ein bisschen eingelesen, bevor ich ihm da gesagt habe, okay, interessiert mich, mache ich mit. Und habe dann die Firma, die das herstellt, habe ich dann angerufen und gefragt, ich würde mir das gerne mal anschauen. So, und dann haben die mich auch eingeladen, dann war ich eine Woche da, konnte mir das alles angucken. Das war unglaublich. Und da habe ich gesagt, ja, sofort holen wir das nach Köln.
Und das ist eine deutsche Firma?
Das ist jetzt Schweizer.
Eine Schweizer Firma?
Das ist aber ein deutscher Arzt, der es aus Japan hier rübergeholt hat, schon vor 20 Jahren. Und hat es halt kontinuierlich weiterentwickelt. Und mittlerweile ist die Produktion in der Schweiz.
Okay, die produzieren das in der Schweiz. Das ist dann ein Gerät, okay, eine Nadelschlauch, da ist irgendwie dran zu kommen. Das Komplexe bei denen, es gibt den Filter und ein Gerät, was genau noch was macht.
Das Gerät steuert aus, wie hoch die Drücke sein müssen, wie viel Durchfluss da ist, damit der nicht zu hoch ist. Darf ja auch nicht zu schnell durch den Filter, damit der Filter Zeit hat, die Giftstoffe rauszuholen. Dafür ist das Gerät.
Was kostet so ein Gerät?
Ungefähr 35.000.
Okay. Und so ein Filter kostet?
Also ein Filter 1.200 ungefähr.
Und man braucht einen Filter pro Anwendung? Oder?
Ein Filter pro Anwendung. Also für zwei Therapien braucht man zwei Filter.
Zwei Filter. Die kosten
Also 2,5 von den 5,5 sind allein schon mal die Filter.
Sind die Filter und der Rest ist quasi die Praxis, das Gerät.
Ja, und die Zusatzstoffe, die Infusionen, die man gibt und so weiter. Da übernehmen allerdings die Privaten auch.
Okay.
Die Industriellen selber sagen die nein, aber die ganze Beratung, die Untersuchung, die Infusionen, die man bekommt, da sagt die Private, okay, das ist eine von uns anerkannte ärztliche Leistung, das bezahlen wir.
Wenn ich das jetzt unternehmerisch weiterdenke, denke, okay, den Case, ich habe eine Maschine, die kostet 35.000. Dann habe ich die kann ich quasi am Tag, ich sag mal.
Zweimal.
Zweimal? Dreimal geht nicht?
Ja, geht schon. Also wir brauchen für einen Patienten mit Vorbereitung, der muss ja erstmal hingelegt werden, dann müssen die Zugänge gelegt werden, dann muss man gucken, dann wird ja ein Monitor angeschlossen, überwacht, der wird ja die ganze Zeit überwacht. Ja, Vorbereitung halbe Stunde, dann zweieinhalb Stunden ist ja am Gerät, sind drei Stunden, dann ungefähr nochmal eine halbe Stunde, muss ja alles auch wieder sauber gemacht werden. Also es sind, wenn man zwei hintereinander macht, sind schon 7 Stunden. Klar kann man auch, wenn man Doppelschichten fährt aber das Einfachste ist ein zweites Gerät.
Ja, klar.
Also da sind wir jetzt, dass wir sagen, wir haben so einen Zulauf, wir brauchen ein zweites Gerät.
Ja, also wenn das so stimmt, wie du das sagst, und ich habe ja ich vertraue dir da, dass das so scheinbar stimmt. Es gibt da aber auch dann irgendwie keine Studie zu, ich weiß es nicht.
Doch,
es gibt ja Studien zu.
Ja, ganz viele Studien.
Okay. Aber dann wird man doch eigentlich, also wenn man damit, das Potenzial scheint ja da zu sein, dann macht man da quasi wie so ein Impfzentrum raus und macht halt 10, 20, 30 Geräte und mit guten Prozessen schafft man einen richtig guten Durchlauf. Dann braucht man eben einen guten Marketingkanal und alle gehen da gesund raus. Ist doch eigentlich ist das doch mega geil.
Ja, aber das liegt an den Kosten. Da ist leider Gottes der Schnittpunkt, aber das wird sich ändern. Je mehr jetzt kommen, je mehr erfolgreich therapiert sind, umso mehr wird sich's rumsprechen und umso mehr sind die Leute dann auch so weit, dass sie sagen, okay, ich weiß, es hilft mir, also mache ich's auch für diesen Preis. Im Moment ist halt so, weil es halt noch nicht so bekannt ist in Deutschland, dass sie halt sagen, und wenn ich jetzt 5.500 ausgebe und mir geht's hinterher genauso schlecht, ist das viele Geld weg. Aber wenn die untereinander, das ist ja Mund zu Mund, ja, die Patienten unterhalten sich auch und der kennt wieder den, der das gleiche Problem hat. So, und die kommen. Die kommen jetzt auch. Und es werden immer mehr. Also wir sehen deutlichen Anstieg jetzt an Nachfrage.
Bist du der Einzige, der das in Deutschland macht oder gibt es noch andere?
Nee, es gibt auch noch andere.
Gibt andere, wie viele gibt es ungefähr?
8.
8, okay, das ist ja übersichtlich. Das heißt, es gibt 8 Maschinen davon in Deutschland, wenn jeder davon 2 am Tag
es gibt auch welche, die haben jetzt schon 3, 4
Geräte. Okay. Ja, interessant, interessanter Case. Das dürfte ja auch, also ich meine, das eine ist ja ganzheitliche Beratung. Mein Unternehmergeist ist heute jetzt aktiviert.
Man sagt ja auch, Ärzte denken eigentlich immer viel zu wenig unternehmerisch, weil im Grunde ist es ein Unternehmen. Natürlich. Aber wir haben alle vom Unternehmertum wenig Ahnung.
Das ist ja was im Medizinstudium überhaupt nicht gelehrt wird. Aber lustigerweise machen sich ja dann 60-70% danach selbstständig. Und dann stehen die da und dann, ja, gibt ja mittlerweile auch Fachfirmen, die dann Ärzte beraten, um denen das zu erklären, wie es denn eigentlich so unternehmerisch oder ökonomisch richtig läuft.
Ja, es gibt Praxen, die pleite gehen, wo man sich fragt, wie kann das denn passieren?
Es gibt Praxen, die pleite gehen?
Ja. Ja, da kommt die Steuer, Keule.
Ja, überraschend.
Ja. Aber die fangen an zu arbeiten und kriegen ja erstmal brutto gleich netto. So, dann ist das erste Jahr rum.
Also die kriegen ja nicht brutto gleich netto, sondern die kriegen brutto und denken an, was ist netto, ne?
die kriegen brutto, genau. Mhm. So, dann ist das erste Jahr rum und passiert ja noch nichts. Dann fängt das zweite Jahr an und dann irgendwann muss man ja mal die Steuererklärung machen für das Jahr davor. So, dann macht man die, dann ist ja in der Regel Ende des nächsten Jahres. So, dann hat man 2 Jahre keine Steuern gezahlt.
Mhm.
Muss für 2 Jahre nachzahlen und für das dritte Jahr schon mal für das erste Quartal Fazit. Auch. So, dann kommen schnell mal so Beträge 150, 200, 250.000 Euro, die man mal eben auf den Tisch legen muss. Viele denken aber, kommen aus der Klinik, sehen, oh, ich verdiene ja plötzlich richtig viel Geld in meiner Praxis.
Mhm.
Ja, und dann wird das Auto gekauft, dann wird ein Haus gekauft, dann wird der Lebensstandard hochgeschraubt. So, und dann kommt die Steuerkeule. Und dann müssen die ganz schnell wieder entweder zurück oder versuchen, es mühsam zu halten. Dann kommen natürlich auch solche Sachen, ich muss jetzt irgendwas noch anbieten, Igelleistungen, sonstiges, weil sonst ist Feierabend. Und so entsteht sowas leider, weil kein Arzt gelernt hat, unternehmerisch zu denken.
Ist verrückt, was Ärzte alles nicht lernen. Ne? Das Unternehmerische wird nicht vermittelt im Studium, aber auch das ganze, ich sag mal, proaktive oder prophylaktische. Alles
Prävention ist ja kaum.
Prävention, genau. Ja. Das Ding, immer wenn ich zum Arzt gehe, habe ich das Gefühl, dass er überfordert mit mir ist, weil ich bin halt jung und gesund. Und der sagt, ja, Sie sind ja nicht krank. Ich sage, ja, okay, das verstehe ich, dass ich nicht krank bin.
Sie ja.
Das, genau,
Sie was mir nicht die Zeit.
Genau. Und es gibt halt Grenzwerte, dann gerade Blutbild, also das ist der Grenzwert, dann wärst du krank. Aber ich will ja, wenn ich, das vergleiche ich mal mit dem Auto. Wenn mein Auto fährt und ich sag mal maximal 120 fährt, das fährt doch, kannst du von A nach B fahren. Ja, aber vielleicht fährt 250 und ich habe einfach zu wenig Reifendruck. So, das wäre doch toll, wenn jemand sagt, du hast einen platten Reifen, aber wenn ich 120 fahren kann, das ist so quasi, also die Hürde ist, solange du nicht offensichtlich krank bist, dann geh bitte weg. Und es ist nicht mit, wenn du 100% erreichst, oder was heißt 100%, sondern wahrscheinlich eher so 60, dann bist du gesund per Definition. Und ja, dann sind die Ärzte meistens diese letzten 40%, die kann gefühlt kaum jemand. Und das wird ja scheinbar auch überhaupt nicht gelehrt.
Nee, und teilweise, gut, es gibt die Vorsorgeuntersuchung. Das ist ja schon mal eingeführt worden. Also A, für die Kinder und ja auch für die Erwachsenen. Also Männer gehen ja sehr selten, obwohl sie eigentlich sollten, wegen Darmkrebs und so weiter. Also das gibt es schon, ja. Das ist ja schon eine Art auch Prävention. Aber so richtige Prävention auf Dauer, dass man wirklich jedes Jahr immer guckt, wie geht's ihm und was kann er tun, damit es ihm noch ein bisschen besser geht, das wird nicht gelehrt.
Mehr. Ja, lustigerweise, was kann er tun? Das Ding ist ja, was kann ich ihm an Chemikalien geben, um eine Krankheit zu heilen? Das ist ja die eigentliche Arztfrage.
Das ist das, was wir beigebracht kriegen im Studium. Na, was kann ich ihm geben, damit es ihm schnell besser geht? Also Mandelentzündung, eitrig, Antibiotikum, 10 Tage, Mandelentzündung weg, Patient gesund.
Ja, das ist fast schon so Drogendealer-like, ne?
Aber das ist ja auch zum Beispiel, das typische Beispiel ist ja auch die, nochmal um auf die Corona-Zeit zurück. Jeder hat von Impfung gesprochen. Sie ist ja überall immer noch. Leute, lasst euch impfen, lasst euch impfen, lasst euch impfen. Warum? Lass ich einfach mal dahingestellt. Ich habe nirgends, und ich denke mal, du auch nicht gehört, dass jemand gesagt hat, Leute, achtet auf euer Immunsystem. Nehmt Vitamin D, nehmt Vitamin C, nehmt Zink, geht an die frische Luft, bewegt euch. Ja, schaut, dass euer Immunsystem nach vorne kommt, weil dann ist der Virus eventuell nicht so schlimm oder vielleicht gar nicht schlimm. Hat keiner gesagt. Es hieß immer nur impfen, impfen, impfen.
Das stimmt. So,
eben, weil es interessiert keinen.
Ja, das war,
da also verdient man nichts dran.
Du hast gesagt, warum es immer Impfen, Impfen hieß, lässt du mal dahingestellt. Aber warum hieß es denn nur Impfen, Impfen, Impfen?
Weil man damit Geld verdienen konnte, mit den Impfungen.
Aber die niedergelassenen Ärzte, die haben ja pro Impfung, was haben die bekommen, keine Ahnung, 15 Euro oder so, um da eine Spritze zu setzen. Das ist doch, wenn ich jetzt denke...
Die niedergelassenen Ärzte nicht. Also so. Die haben das nicht propagiert, aber die sind ja auch nicht gefragt worden. Sondern es waren ja immer nur Politiker im Fernsehen und all die Leute, die nie Medizin studiert haben. Der damalige Gesundheitsminister war ein Banker und der hat ja dann propagiert. Ne? Oder der Chef vom RKI ist der Tierarzt. Ne? Und der hat ja auch immer gesagt, impfen, impfen, impfen. Von denen hat man ja nichts gehört. dass es auch andere Methoden gibt. Ich denke mal, in den niedergelassenen Praxen wird es sicherlich viele Kollegen gegeben haben, die ihren Patienten auch sowas gesagt haben, dass sie aufs Immunsystem achten sollen, bisschen Hygiene, ja, dass man aufpasst.
Aber der große Aufschrei, ich meine, ich hatte es eingangs gesagt mit meinen ganzen, also der große Aufschrei in der Ärzteschaft ist ausgeblieben. Wenn man jetzt zurückblicken, es gibt ja keine große Analyse, wo man sagt, pass auf, wir haben jetzt vor, wie lange ist es, ja, 4 Jahre, eine große Pandemie gehabt mit einer riesen Massenimpfung und inklusive Regierungs-PR, ihr lasst euch impfen und so. Wir hatten eine schnell zugelassene Impfung. Wir haben ganz viele Claims gemacht. Was davon hat denn gestimmt und was hat nicht gestimmt? Was wir alle wissen, ist, es hat nicht alles gestimmt. Es hat aber auch nicht nichts gestimmt. Aber ich finde, also mich wundert es, dass wenn ich jetzt in ein zum durchschnittlichen Arzt gehe und sage, wie war denn eigentlich, hat die Impfung jetzt was gebraucht und was war falsch damals, was war richtig? Man kann ja rückblickend einfach mehr, weiß man mehr, im Nachhinein ist man immer schlauer. Mhm. So, aber gefühlt dieses, hey, wir haben einen Fehler gemacht oder das war falsch, das war richtig zum damaligen Zeitpunkt, haben wir das aber aus den Gründen geglaubt. Ich sage nicht, dass da irgendwelche bösen Menschen, so, keine Ahnung, vielleicht waren da nicht. Aber da habe ich so ein bisschen das Vertrauen in die Ärzteschaft verloren, weil von diesen ganzen Ärzten jetzt relativ wenig Leute sagen kann, das war falsch, das war richtig. Es gibt halt dieses, ich sag mal, diese Schwurbler-Ecke, die sagen, es war alles falsch und um Gottes Willen, das war die Verschwörung von Politik und Pharma und es war alles ganz, ganz schrecklich. Und dann gibt's so die Masse der Ärzteschaft, die sagt, ja, das war schon alles irgendwie korrekt, aber lass doch mal nicht mit drüber sprechen. So, wie war es denn?
Also, es gibt einen Unterschied zwischen öffentlich und Ärzte untereinander. Ich rede ja auch mit vielen Kollegen.
Okay.
Und viele Kollegen sehen es genauso wie ich, dass eben viel zu wenig auf andere Sachen auch geachtet wurde und die auch sehr skeptisch der Impfung gegenüber sind. Aber die haben einfach Angst gehabt. Die haben Angst gehabt, nach außen hin das zu sagen. Weil es wurde ja auch denunziert, es wurde ja erzählt hier, der Arzt sagt, die Impfung taucht nichts und der will mich nicht impfen und so weiter. Also was da abgelaufen ist, ich bin auch kein Aluhutträger oder sonst irgendwas, Verschwörungstheoretiker, aber das war schon eine ganz komische Zeit irgendwie.
Das war eine komische Zeit.
Ja, also auch mit dem Lockdown. Also hätte mir 2 Jahre vorher einer gesagt, dass sowas nochmal passiert in Deutschland, dem hätte ich einen Vogel gezeigt und hätte gesagt, das kann nicht sein. In Deutschland nicht. Wir leben hier demokratisch, ja, wir sind frei, wir können hingehen, wo wir wollen, wir können entscheiden, was wir machen, aber dass sowas mal passiert, hätte ich nie gedacht.
Du hast gerade gesagt, dass sowas nochmal passiert.
Ja, Dritte Reich gab es das ja auch. Das weggesperrt wurde und da waren auch Ausgangssperren und was weiß ich. Also Diktatur.
Diktatur. Was glaubst du, warum das so passiert ist?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, wenn man es wirklich anfängt, logisch zu überlegen, ist man ganz schnell in der Verschwörungstheoretiker-Ecke. Mhm. Weil eine vernünftige, logische Erklärung habe ich ehrlich gesagt nicht. Wie kann sowas passieren? Für mich ging das nur deswegen, weil die Leute Angst hatten. Mhm. Ja, und Angst ist ja ein relativ einfaches Werkzeug. Wenn man den Leuten Angst einjagt, dann wollen die sich schützen und dann lassen sie sich alles erzählen, nur Hauptsache sie werden geschützt. So, mhm. Und ich glaube, über diese Schiene ist das passiert. Weil das fing ja an mit den vielen Toten aus Bergamo, ja, die man dann ja im Fernsehen gezeigt hat, die Leichen, die weggekarrt wurden. Hinterher hieß es ja auch, das waren gar nicht Leichen aus Bergamo von Covid, sondern es waren die Toten von diesem Fährunglück oder von diesem Bootsunglück. Weiß ich nicht, wie gesagt, alles Theorie. Aber ich denke, dass so das Ganze funktioniert hat, über die Angst. Die Leute sind ja richtig hysterisch geworden, auch was die Masken anging. Mhm. Es gab ja Leute, die sind alleine auf dem Fahrrad mit Maske gefahren.
Ja. Lieblingsbild, alleine auf dem Im Fahrrad, Auto. Aber ohne Helm.
Ja, ohne Helm, aber mit Maske. Ja. Oder im Auto. Die saßen alleine im Auto und hatten eine Maske auf. Ja, also wo man dann wirklich, wenn man vernünftig drüber nachdenkt, sagt, Leute, was ist los? Aber die haben wirklich ernsthaft Angst gehabt. Und deswegen kann ich es auch nachvollziehen. Und das ist über, ich glaube, über diese Schiene hat das funktioniert. Ob gewollt oder nicht gewollt, das sollen die Verschwörungstheoretiker entscheiden. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber ich denke, dass es über die Schiene so geklappt hat. Oder so abgelaufen ist.
Also ich stimme dir dazu quasi in der ersten Welle. Das, ich weiß noch, als damals, als Covid neu war, war ich das erste Mal, ich war da gerade aus Südafrika zurück nach Deutschland und war das erste Mal in so einem Kickbox-Verein. Und da hat dann der Trainer gesagt, das gab so die ersten Anzeichen, ne, dass jetzt irgendwie Covid, jeder wusste, irgendwas kommt da.
Irgend so ein Virus aus China.
Aber es war alles noch offen, es war Lockdown in weiter Ferne.
Ja.
Was heißt in weiter Ferne? Man wusste, das gab es einfach noch nicht. So, es gab auch noch keine Textilmaskenpflicht oder mal, so, das war alles quasi, das war so die letzten Tage davor. Und da sagte der Kickbox-Trainer zu seinen Jungs, hat gesagt, so Jungs, das ist hier was ganz Großes, die karren die Leichenberge da weg, die wollen nicht, dass wir wissen, dass das wahnsinnig gefährlich ist, also passt auf euch auf. Und das war damals, das sozusagen, da war die Verschwörungstheoretik-Ecke, war, das Ding bringt uns alle um und die Regierung ist nicht ehrlich mit uns, wie gefährlich das eigentlich ist. So, und da verstehe ich dieses Angstding, so, dann gab es halt diese Leichenberge aus Bergamo. Klar, so, es kommt irgendwas, keine Ahnung, ob ich jetzt in den Supermarkt gehen kann.
Natürlich, ja.
So, und aber dann sind die ersten Wochen vergangen, dann hatte mal der eine Covid gehabt, man hat auch mal, dann haben in deutschen Krankenhäusern gab es Covid-Patienten, man hat das mehr verstanden, wie das funktioniert. Und so nach, ich sag mal, 3 Monaten wusste man eigentlich, ah, okay, so, das ist für Alte gefährlich, für Junge eher nicht. Das ist hoch ansteckend, so halt gewisse Charakteristika der Krankheit. Okay, jetzt kannst du da eine Variante von geben. Was ist denn wahrscheinlich, dass jetzt die nächste Variante die Ultra-Killer-Variante ist? Scheinbar auch nicht, weil Viren sich...
Ja, aber wurde ja auch immer mal wieder angedeutet.
Genau, aber die Angst, es könnte ja schlimmer werden. Es könnte immer schlimmer werden. Aber tatsächlich ist ja immer besser geworden sozusagen. Ja. Die Ansteckung ist halt hochgegangen. Aber so, ich bin ja nun auch kein Virologe, aber das alles, was ich davon mitbekommen habe, ist, okay, ein Virus, der mutiert normalerweise eher so, dass er ansteckender wird und harmloser, weil er sonst sich selbst umbringen will. Wenn das Virus den Wirt killt, ist eher blöd für das Virus. So, jetzt wäre das aber natürlich möglich gewesen. Und was mich wundert, ist so, dass 3 Monate danach, das, also ersten Lockdown verstehe ich auch noch. Wir wussten nicht, was passiert. Okay, machen wir alles Lockdown. Aber dass danach quasi, dann ging es alles wieder auf und zum Winter hat man einfach einen zweiten Lockdown gemacht. Da war die Datenlage ja eine ganz, ganz andere. Man wusste schon viel, viel mehr. Und das habe ich nicht verstanden, wie das passieren konnte.
Ich denke genau wieder über die Angst, weil wenn man die Politik gehört hat und für, also auch ja, insbesondere Herrn Lauterbach, der immer wieder gesagt hat, wie gefährlich das ist und wie viele Tote man verhindern kann, wenn man den Lockdown macht, wenn man Masken trägt, wenn man sich impfen lässt. Das war die gleiche Schiene, immer noch. Weil die Leute kennen ja auch die Statistik nicht. Also die Sterblichkeit in der Zeit bundesweit ist ja nicht hochgegangen. Normalerweise wird man ja davon ausgehen, wenn jetzt so ein Killer-Virus kommt, wo so viele Leute sterben, dass die Sterblichkeit nach oben geht. War aber nicht so.
Wir haben, fairerweise muss man sagen, wir hatten ja auch erhebliche Maßnahmen und Lockdown. Jetzt könnte man sagen, okay,
hätte ja auch vorher hochgehen können, bevor diese Maßnahmen kamen. Die Sterblichkeit.
Ja, aber um den Avocado Diaboli zu machen, ist, würde man sagen, okay, wir haben gesehen, dass das Virus kommt, also haben wir proaktiv den Lockdown gemacht, die Sterblichkeit ist nicht hochgegangen, wir haben Maskenpflicht, Impfung, dies, das, alles gemacht. Also waren die Maßnahmen hochgradig erfolgreich, weil offensichtlich gab es ein Virus, das da war, das ist relativ unbestritten, und damit haben wir Übersterblichkeit verhindert, also waren die Maßnahmen mega. So, das wäre ja die...
Könnte man so auch sehen, ja. Aber was ja auffällig war zum Beispiel, dass in der ganzen Zeit gab es ja keine Grippeerkrankungen mehr. Wir haben ja im Jahr ungefähr 25.000 Grippetote. Mhm. Das ist normal. Da redet kein Mensch drüber. Das ist einfach so. Wir müssen ja mit Viren leben. Mhm. Tun wir auch. Mehr schlecht als recht. Oder mal besser, mal weniger gut. Aber da, in der Zeit, war ja alles nur noch Covid. Mhm. Und es wurde ja auch nicht gesagt, der ist mit Covid gestorben oder an Covid. Da wurde ja auch nicht differenziert, sondern jeder Tote, der irgendwie Covid-positiv war, war ein Covid-Toter.
Überfahren worden ist, ja. Und
waren halt, Covid-Tote. So. Und so, diese Zahlen sind ja dann immer veröffentlicht worden. Was weiß ich, gestern in Deutschland 3000 Covid-Tote. Ne, vorgestern oder wieder eine Woche später, jetzt sind es schon 5000 pro Tag. Dass die Leute dann Angst kriegen, ist doch klar. Würde ich auch. Also wenn ich es nicht wüsste und nicht gewusst hätte, ja, mein Gott, es ist ein Virus. Ich tue was für mein Immunsystem. Ich verhalte mich so wie immer. Ja, und dann passiert mir schon nichts, weil ich habe ein gutes Immunsystem, allein schon durch meinen Beruf. Ich habe mit allen Viren irgendwann, glaube ich, schon mal Kontakt gehabt über die Kinder. Und ich hatte keine Angst. Also ich hatte nicht eine Sekunde Angst in der ganzen Zeit. Außer davor, dass das mit dem Lockdown bleibt.
Warum sind nicht mehr Ärzte aufgestanden? Haben gesagt, pass auf, wir Angst. Haben hier einen bürokratischen Eid geschrieben. Ja, aber
wenn man sich mit denen persönlich unter vier Augen unterhalten hat, hat man ja mitgekriegt, wie die denken. Und die haben sich einfach nicht getraut. Die haben sich nicht getraut. Und das ist das, was mich auch damals so geärgert hat. Weil wenn alle Ärzte, oder anders angefangen, die haben ja alles gleich studiert wie ich. Hm. Ist ja nicht so, dass ich jetzt das Spezialstudium hatte, damit ich mit Covid umgehen kann und die anderen alle nicht. Wir haben alle das gleiche Studium. Und wenn alle sich hingesetzt hätten, auch mal drüber nachgedacht hätten, was ist da, was passiert da, was kann passieren und was sind die Maßnahmen, dann hätten die Ärzte eigentlich gemeinsam aufstehen müssen, sagen müssen, Leute, jetzt schaltet mal einen Gang zurück, Lockdown nicht notwendig, Masken nicht notwendig, ja, bisschen auf die Hygiene achten, dieses Umarmen, Küsschen hier und da, tut man ja sonst auch, wenn man erkältet ist, ja, wenn ich eine dicke Erkältung habe, gehe ich ja auch nicht und umarme dich erstmal, um dir den Virus weiterzugeben. Also, dass man auf Hygienemaßnahmen ein bisschen achtet und so weiter. Aber haben sie nicht gemacht? Aus Angst. Die wollten nicht, keiner wollte in die rechte Ecke geschoben werden als Verschwörungstheoretiker und was weiß ich nicht und im schlimmsten Fall halt Approbation weg. Und deswegen haben die den Mund gehalten und haben das alles mitgemacht.
Aber eine Approbation abzuerkennen, das ist ja ein legaler Vorgang. Das funktioniert doch nicht. Da gibt es ja auch eine Gewaltenteilung, glaube ich. Ist ja nicht eine Person, die sagt, okay,
nee, die Thomas. Die Ärztekammer.
Die Ärztekammer.
Genau.
So. Und dagegen kann man ja dann, also dann sagt die Ärztekammer, pass mal auf, du solltest deine Approbation verlieren, weil du
bist des Arztseins nicht würdig, weil du diese Gefahr verharmlost.
Das war einfach
dargestellt, okay. Genau. So, und dann kann man natürlich dagegen klagen. Ja, genauso wie andere ja auch gegen irgendwas, also es gab ja auch einen Richter, der amtsenthoben wurde und eine Hausdurchsuchung hatte. Man konnte natürlich dagegen klagen, aber vor den Gerichten war eben auch keine andere Meinung. Die haben dann auch gesagt, ja, zu Recht.
Wie viele Ärzte gibt es aus deiner Sicht, die ihre Approbation in der Corona-Zeit verloren haben?
Weiß ich nicht. Also ich kenne welche, aber...
Ah, du kennst welche.
Ja.
Die haben die auch aus deiner Sicht wegen Corona verloren und nicht, weil die, ich sag mal, vielleicht 2-3 Kunstfehler gemacht haben und Corona geäußert
nur
haben?
Nur aus dem Grund.
Nur aus dem Grund. Ja. Was machen die denn heute?
Beratende Tätigkeit. Und einer hat sich selbstständig gemacht in einem ganz anderen Bereich.
Ist ja... Ja,
es ist verrückt.
Verrückte Zeiten.
Ja, ja. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, es war eine ganz komische Zeit. Mhm. Also, dass sowas in Deutschland passiert, hätte ich 2 Jahre vorher nie gedacht.
Ja, was mir neulich so aufgefallen ist, ist, das Wort Querdenker ist mittlerweile negativ besetzt.
Ja.
Vor 10 Jahren hat man noch in Stellenanzeigen gesagt, wir suchen Querdenker, die unser Unternehmen auf Vordermann bringen und die Bestehendes hinterfragen. Und heute ist das Wort Querdenker, was ursprünglich sehr positiv war, weil es ein besonders pfiffiges Kerlchen war, ein Querdenker, das ist negativ.
Ja.
Und irgendwie ist das passiert. Ich meine, deswegen haben die sich auch Querdenker genannt. Die haben sich Querdenker deswegen genannt, weil das ein positives Wort war. Und da haben wir gesagt, guck mal, das ist ein Querdenker. Die sind aber doof. Und guck mal, hier ist der Aluhut. Und
Die haben keine Ahnung. Haben Verschwörungstheorien. Mhm. Ja, alles die bösen Mächte, die da auf uns zukommen und so weiter. Ja, und schon war der Begriff negativ. Ja.
Ja, irgendwie hat Mann das geschafft. Wobei da die Frage ist, wer ist denn Mann? Das, es gibt ja nicht den König von Deutsch oder vielleicht doch den Schattenkönig, der sagt, wir machen das jetzt so, damit die Welt ein bisschen böser wird.
Ich weiß es auch nicht. Also sag mal so, wenn das jetzt nur in Deutschland passiert wäre, dann könnte man ja vielleicht sagen, da sind irgendwelche bösen politischen Mächte hier in Deutschland unterwegs. Aber es war ja weltweit. Es ist ja nicht so, dass das jetzt dass nur Deutschland betroffen war. Gut, es gab ein paar Länder, die haben gesagt, interessiert uns alles nicht. Wir leben genauso weiter wie vorher. Aber es waren ja die wenigsten, weil Lockdowns gab es ja überall.
Außer in Schweden, glaube ich.
Außer in Schweden und Südafrika, glaube ich, nicht.
Also Südafrika gab es erhebliche Lockdowns. Wir haben ja zwei südafrikanische Varianten gehabt. Und da standen zwischenzeitlich Panzer in den Straßen. Also ich habe eine Zeit lang in Südafrika gewohnt, also bis kurz vor Covid in Kapstadt. Und das in Deutschland habe ich immer das Gefühl, wenn ich an einer Polizeistreife vorbeifahre, guck ich halt, bin ich angeschnallt, schnall ich, mache ich irgendwas Illegales, ich mache nichts Illegales, ne? Aber also ich habe dieses Gefühl, jetzt also ich muss da aufpassen. In Südafrika, da kannst du mehr oder weniger, ja, nicht betrunken im Auto sitzen, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber da, so eine Polizeistreife ist da einfach so, die sind halt da, aber niemand nimmt die ernst. So, und man weiß auch, wenn man die anruft, dann kommen die vielleicht 4 Tage später. Also deswegen haben wir auch alle private Sicherheitsleute und so. Man kann, die Polizei gibt es, es gibt quasi keine Staatsgewalt in Südafrika. Die lässt, das war der Eindruck. Dann kam Covid mit Straßensperren, Panzern und einer massiven Polizeipräsenz, sodass zwischendurch sind mehr Leute, das war glaube ich ein Tag, durch Polizeigewalt gestorben als an Covid. Und das war ultra, also es war definitiv, also Südafrika hatte Maßnahmen, aber Schweden hatte glaube ich keine. Und die sind, und aber auch das sagt irgendwie zumindest in breiten Medien niemand, so, okay, wir hatten ein Land, was keine Maßnahmen hatte und dann hatten wir ganz viele Länder mit Maßnahmen. Wer hatte denn Recht? Und
ja, das wird ja nach wie vor diskutiert.
Wird also, das diskutiert oder wird das nicht diskutiert? Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie so weg. So, ja, Covid, das war.
Also, es wird ja im Moment sowieso sehr wenig über Covid diskutiert, weil das Einzige, worüber man diskutieren könnte, jetzt sind die Folgeschäden. Mhm. Und die Folgeschäden, die sollen ja, habe ich so ein bisschen das Gefühl, nicht so sehr öffentlich werden, ja, damit nicht zu viel Forderungen kommen oder vielleicht auch unberechtigte Forderungen, weil. Kann ja auch sein, dass jeder jetzt ein Wehwehchen hat, sagt, oh, ja, alles
auf jeden Fall. Alle haben die Impfung bekommen, jeder, der irgendwas hat, der ist dann natürlich impfgeschädigt.
Genau,
ist auch klar,
ne? So, und deswegen wird darüber halt nicht viel geredet, aber so im Hintergrund wird schon darüber geredet, was, wo, wie war und wie sind die Zahlen und wie war es in Schweden. Die haben ja auch keine Probleme gehabt.
Das weiß ich halt nicht, weil ich sag mal, die Covid- oder Covid-Maßnahmen-Gegner sagen, ja, guck nach Schweden, das war beste Zeit und die haben keine Lockdowns gehabt. Mhm. Ob die wirklich besser gefahren sind, I don't know. Weil mir fehlt irgendwie so das, was es früher gab.
Also genauso, so wie ich es mitkriege, ist da nichts Schlimmeres passiert als bei uns auch. Okay. Also mit Maßnahmen und ohne Maßnahmen gleich.
Ist irgendwie das Gleiche. Aber gleichzeitig hat man ja früher gesagt, okay, wenn wir so strenge Maßnahmen haben und Lockdowns, dann wird es der Wirtschaft ultra schlecht gehen. Hm. Das würde ja im Umkehrschluss heißen, dass die schwedische Wirtschaft jetzt deutlich besser da stehen müsste als die Wirtschaft des Restes von Europa. Das kann man ja in Zahlen messen.
Aber Deutschland geht es ja wirtschaftlich schlecht.
Ja, da ist ja die Frage, warum.
Ja.
Das ist sicherlich ein multikausales Ereignis, aber auch, wobei selbst die Frage, geht es uns wirtschaftlich gut oder geht es uns wirtschaftlich schlecht, allein das ist ja schon schwer festzumachen, weil manche Leute sagen, wir leben in den besten Zeiten ever und manche Leute sagen, es ging uns noch nie so schlecht. Beide haben sicherlich nicht recht, würde ich sagen.
Ist ja sowieso subjektiv, wie man empfindet, wie es einem geht. Ist wie mit gesund und krank. Ja, das ist ja ein subjektives Empfinden. Letztendlich.
Ja, und wenn man nicht weiß, was gut und was schlecht ist und wie fühlt man sich denn, wenn man sich wirklich gut fühlt und was sind denn 100% von der eigenen, von des eigenen Bedarfs? Ja, spannend. Ich habe noch eine letzte Frage.
Ja.
Wenn du auf einen, habe ich schon aufgestellt, aber habe ich eine geklaute Frage von Tim Ferriss, aber ist eine sehr schöne. Wenn du auf ein Plakat morgen, also wenn du auf ein Plakat etwas schreiben könntest, was morgen ganz Deutschland liest, was würdest du auf dieses Plakat schreiben?
Also ein Satz, der eigentlich nicht nur für die Gesundheit gilt, sondern eigentlich für viele Sachen. Vorsicht ist besser als Nachsicht.
Vorsicht ist besser als Nachsicht.
Also lieber Prävention vorher darauf achten, dass nichts passiert, als hinterher. Gilt ja für alles, beruflich wie auch gesund mit den Kindern und so weiter.
Lustigerweise lässt sich das auch eins zu eins auf die Corona-Maßnahmen anwenden. Und sagt, pass auf, wir machen lieber mal einen Lockdown als keinen. Also man kann jedes Statement, was ja nicht jedes, aber das könnte man, also zu viel Vorsicht, das ist die Frage. Ist Vorsicht besser als Nachsicht im Präventivfall? Also gesundheitlich verstehe ich das. Zu sagen, guck mal, dass du ein gesundes Leben führst, anstelle, dass wir nachher deine Wehwehchen therapieren. So, aber dann gibt es ja auch, man kann dir vor allem zu viel machen, wenn du zu vorsichtig bist.
Zu viel Vorsicht, ja, das ist ja auch wieder relativ. Aber es ist bei allem, glaube ich, besser, vorher sich zu überlegen, was passieren kann und dann Maßnahmen ergreift, als wenn man erst wartet, bis was passiert ist, also das Kind in den Brunnen gefallen ist und dann die Maßnahmen ergreift. Ja. Also Vorsicht ist sicherlich schon sehr wichtig. Und gerade im Gesundheitsbereich, was ja mein Bereich ist, Prävention, absolut wichtig.
Verstanden. Lieber Thomas, herzlichen Dank, dass du da warst.
Ja, danke
auch. Ich drücke dir die Daumen. Ich bin sehr gespannt, wie das mit der Blutwäsche und so vorangeht. Und
ich halte dich auf dem Laufenden.
Wenn das große, sozusagen Riesengebäude im Zentrum von Köln gebaut wird, dann wird mir das sicherlich auffallen.